Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
Ich habe richtig Bock auf eine Mega-Church.
Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 365 Grad. Wie immer drehen wir uns um uns selbst und hoffentlich auch ein Stückchen weiter und heute auf ganz besondere Art, weil wir haben gedacht, wir stellen uns mal wieder die Fragen, die wir uns ganz am Anfang gestellt haben. Also in unserer ersten Folge hieß ja die Frage, woran glauben wir eigentlich noch? Und wir haben gemerkt irgendwie, dass sich im letzten Jahr ein bisschen was verändert hat bei uns und wir hatten Bock darüber mal wieder zu sprechen, um voneinander so zu erfahren, ja, woran glauben wir eigentlich noch?
Das heißt, ab jetzt kommen die Folgen aus den letzten zwei Jahren alle nochmal in der gleichen Reihenfolge.
Ich wollte gerade sagen, ja, ihr merkt, der Content ist ausgegangen, ab jetzt geht's.
Einfach wieder von vorne los.
Nächstes Thema nochmal.
Bill Heibels, was macht er heute?
Aber dann hätten wir uns nicht 365 Grad, sondern so 720, weil wir sozusagen nach zwei Runden, nach zwei Jahren sozusagen
Stimmt.
im Kreis
also
drehen.
Also kommen dann doch noch ein paar Sachen wieder. Aber ihr hört schon, wir sind zu dritt da, Pauline ist da. Jan ist da, ich bin da und wir freuen uns, dass ihr da seid.
Und über Bill Heibels reden wir dann vielleicht nächste Woche nochmal. Also
ich würde ja eigentlich
Folge.
Lieber über die Frauen sprechen, um ehrlich zu sein.
Ja, okay.
Gar nicht über Bill Heibels reden.
Wo ist Waldo? Heibels. Naja, aber lass uns über die eigentlichen Fragen heute reden, die
viel
geiler
sind. Weil das ist ja noch nicht dran, das ist ja erst nächste Woche.
Ja.
Genau, nächste Folge. Genau, ich habe überlegt, so mit welcher Frage können wir denn eigentlich gut starten? Und für mich wäre die erste Frage so, wer ist Gott für euch? Gibt es für euch noch Gott? Und wenn ja, wer oder was ist das? Was für eine Rolle spielt der, die, das? Wo steht ihr da?
Ich habe mich auf die Folge gar nicht gefreut.
Du hast dich nicht drauf gefreut?
Ich fand das eine gute Idee, so um des Prozesses willen, dass man wieder zu dieser Frage zurückkommt. Aber ich dachte mir schon, als wir das Thema so genommen haben, okay, was werde ich jetzt sagen?
Und? Was wirst du jetzt sagen?
Ich habe mir viel Gedanken seitdem gemacht. Und bin immer noch nicht weitergekommen.
Aber du hast ein Kreuz umhängen.
Ich habe ein Kreuz umhängen, das habe ich zum Geburtstag bekommen. Habe ich mir sogar gewünscht, insofern.
Aber hast du ein Problem mit der Frage, weil du dir deine Abtrünnigkeit nicht eingestehen möchtest?
Das habe ich mich dann auch gefragt, ja. Das war Teil meines Prozesses, mich zu fragen, ob ich Atheistin bin und das nur noch verleugne.
Und Theologie nebenher studiert.
Ja. Gesagt, aber deswegen, das ist ja die Kausalität.
Ja, genau. Also das ist natürlich auch nicht so gut, jetzt hier im Internet zu sagen, ich bin Atheistin, falls ich doch nochmal irgendwas anderes machen will und nur zufällig jemand auf die Idee kommt, diesen Podcast anzugucken, weil dann wird man natürlich auch die jüngste Edition von Was ich noch glaube raussuchen, würde ich zumindest machen. Ja gut, insofern verschweige ich heute die Wahrheit über mich.
Aber du trägst
aber ich glaube, ich bin auch keine Atheistin. Also das ist auch nicht die Antwort, glaube ich.
Bevor wir zu der Frage aber nochmal zurückkommen, wer Gott ist, würde ich dann trotzdem dich gerne fragen, wenn du sagst, du hast dir das Kreuz gewünscht, was hat das für dich, was für einen Bezug gibt es da für dich, dass du das als Kette auch trägst?
Also ich glaube, auf alle Fragen oder auf die meisten Fragen ist die Antwort so ein bisschen, auf der einen Seite ist es, entweder ist es genau gleich oder es ist nichts mehr da, so. Irgendwo dazwischen ist es bei allen Sachen und genauso, also das Kreuz fand ich immer, hat mir an meinem Glauben halt viel bedeutet. Ja, ich meine, wir hatten ja schon mal eine Folge zum Kreuz. Ich glaube einfach dieses Leiden Gottes irgendwie für uns und dass er uns damit so nah ist. Und schon auch dieser Stellvertretergedanke, also dass meine Schuld dann weg ist und so, oder dieses mein Versagen irgendwie dann, ich damit besser umgehen kann, also in die Richtung wahrscheinlich. Das ist mir jetzt aber nicht irgendwie so präsent oder so bewusst, wenn ich das Kreuz trage. Also ich kann mir vorstellen, dass es halt nochmal genauso wiederkommt wie früher sozusagen, mehr oder weniger. Fühlt sich jetzt zumindest so an, wahrscheinlich wird das nie passieren. Oder halt auch irgendwann gar nicht mehr da ist.
Jan, bei dir? Wer ist Gott für dich? Wer oder was?
Ich glaube, dass sich die Frage tatsächlich nicht viel verändert hat im Sinne von Gott ist in seiner Größe, hat einfach eine angenehme Allmacht bei mir sozusagen in meinem Glauben. Im Sinne von, ich muss mit Gott nicht, also Gott ist zu groß, um mit ihm zu diskutieren oder mit S. Genau, also Gott ist jetzt irgendwie für mich sehr viel mehr eine Präsenz als ein Mann mit Bart, ein weißer Mann mit Bart, ein älterer. Und dadurch, genau, dadurch fallen ganz viel, also das ist, glaube ich, das ist nach wie vor sehr angenehm zu sagen, ich muss mit Gott über manche, über Dinge nicht diskutieren. Ich muss, kann mich auf ihn beziehen. S ist vielleicht echt eine schöne, ich kann mich auf S beziehen. Weiß nicht so richtig und würde gern wissen, ob ich persönlich
Ich glaube, S ist richtig, ne?
Ob ich persönlich S wichtig bin.
Ach so, nee, ach so.
Es geht nicht.
Es geht nicht.
Nein.
Okay, ob ich persönlich diesem Wesen irgendwie was bedeute persönlich, das würde mich schon interessieren so. Oder was dieses Wesen, ob dieses Wesen fühlt, das würde mich richtig interessieren. Also mich würde interessieren, ob das, ob dieses Wesen sozusagen seine Gefühle in diese Person Jesus ausgelagert hat oder ob dieses Wesen irgendwie so eine menschliche, also sozusagen, ob das, was an uns Menschen ein Gefühl ausmacht, irgendwie Sehnsucht ausmacht, ob das bei dieser Präsenz auch stattfindet. Weiß das aber nicht. Das würde mich wirklich, also das wäre schön zu wissen, aber das werde ich nie rausfinden. Ja, aber ich glaube, dass nach wie vor zu Gott, also ich glaube, dass es sowas wie, ich glaube, dass diese anderen Teile dazugehören. Also ich würde sozusagen, wenn das nur das Einzige wäre, dann würde ich, das wäre, glaube ich, dann auch, würde ich auch keine Ethik mehr von ableiten können und so. Und da mein Leben schon sehr ethisch irgendwie sozusagen ist, würde ich sagen, dass für mich zum Beispiel die Dreieinigkeit nach wie vor irgendwie eine Rolle spielt. Also im Sinne von, ich glaube, dass es diesen Jesus, dass der irgendwie ein Teil, dass der irgendwie dazugehört zu dem Paket. Und dass es irgendwie auch eine Seite davon gibt, die bei uns eine Rolle spielt und das ist dann der Heilige Geist. Und bei dir, Hannah?
Ja, ich habe auch vorher echt drüber nachgedacht. Mir ging es ein kleines bisschen, also ich habe mich total drauf gefreut, aber mir ging es auch erstmal so wie Pauline, dass ich gedacht habe, boah, ich weiß gar nicht so richtig, ob ich da eine Antwort drauf habe. Und die ist, glaube ich, sehr prozesshaft, diese Antwort. Wenn ich so an diese Folge noch denke, vor 2 Jahren, da weiß ich, dass ich auch diese Geschichte erzählt habe, wo ich so das Gefühl hatte, Gott redet zu mir da auf dem Berg. Und das gab es ganz, ganz lange nicht mehr. Also so dieses, dass ich das Gefühl habe, dass es irgendeine Präsenz, die zu mir spricht, da hat sich in mir alles gesträubt dagegen. Also das hat so immer wieder an dieses alte Gottesbild erinnert. Also es ging nicht ohne. Es ging entweder nur, dass ich an diesen Gott glaube, den, mit dem ich halt aufgewachsen bin und den will ich nicht mehr, auf gar keinen Fall mehr. Oder es gibt da nichts. So, also diese 2 Varianten. Und was es bei mir aber, glaube ich, über die ganze Zeit immer gibt, ist so eine Ahnung oder schon ein Glauben dran, dass es irgend so eine Präsenz gibt. Ich glaube aber zum Beispiel nicht, dass ich der individuell irgendwas bedeute, sondern dass wir als, also dass die halt einfach alles durchzieht. Also alles, was lebt, ist durchzogen irgendwie von dieser Präsenz. Und damit ist sie natürlich auch irgendwo in mir. Und es gibt eine Sehnsucht bei mir, dass es da auch wieder eine Resonanz gibt. Und so ganz, ganz langsam, also umso mehr ich mich vom Evangelikalen entferne, also gerade so in letzter Zeit gab es da, glaube ich, nochmal so einen Schub. Da habe ich jetzt das erste Mal wieder das Gefühl, dass sich so in mir was meldet, was so wie so eine Stimme ist oder wie so ein, wo so wie so Gedanken sind von so einer Präsenz und ich die auch nicht mehr so ganz klar abweisen muss, sondern da was Tröstendes finde. Und ich glaube, am ehesten ist es für mich ein Wesen, was uns bedingungslos positiv wohlgesonnen ist. Und das ist sowas, das finde ich einen unglaublich schönen Gedanken. Das hätte ich gerne wieder. Also weil das auch was sehr Unterstützendes hat, zu glauben, da ist ein Wesen, was mir ganz, ganz zugewandt ist. Und das ist mein alter Glaube halt nicht. Also dieser Gott war mir nicht komplett wohlgesonnen. Das kann mir keiner erzählen. So sehr, wie man sich das vielleicht versucht hat einzureden. Genau. Und Jesus und der Heilige Geist spielen tatsächlich gar keine Rolle mehr. Also Jesus am ehesten.
Ja, Jesus wundert mich dann.
Ja, aber, Jesus nur als so als Figur, so und als vieles, was er so getan hat. Aber ich müsste im Moment gerade sagen, dass ich an den ewig lange nicht gedacht habe oder mich da auch nicht, weil es halt auch nicht mehr so diese Gottessohn-Geschichte in mir gibt und ich diese Erlösung nicht mehr brauche oder möchte.
Jetzt interessiert mich aber, du hast ja mal erzählt letztens mal.
Das war mir auch nicht so bewusst.
Du hast vor kurzem erzählt, dass du immer noch ab und zu mal Lobpreis tatsächlich privat machst, dass es vorkommt.
Ich mache Musik und ganz viele der Lieder, die ich mit der Person da zusammen mache, ist halt alter Lobpreis.
Aber spielt da dann, also wenn da Jesus ist ja im Lobpreis schon sehr omnipräsent, spielt der dann irgendwie, ist das dann halt so eine historische Figur für dich oder ist das irgendwie?
Es sind tatsächlich wenig Lieder, die wir da, wo es um Jesus geht. Also wir sortieren extrem aus. Es gibt nur ganz wenig Lieder, die ich überhaupt singen kann und dann geht es da meistens um Gott.
Okay.
Es gibt ich kann mich an kein einziges Lied erinnern, wo ich irgendwie Jesus besiege. Ich glaube, das fällt mir auch total schwer auszusprechen. Also es geht mir ein bisschen, Paulina, wie dir sozusagen. Boah, krass. Aber ich glaube, Jesus ist für mich immer noch eine unglaublich bemerkenswerte Figur, die auf jeden Fall ganz, ganz viel uns aufzeigt oder uns ganz viele auch ethische Ideen gibt oder auch so progressive Ideen, wenn ich sie in dieser Zeit lese. Und wenn ich nicht einfach sage, die müssen genauso heute übernommen werden, so. Und das finde ich auf jeden Fall beeindruckend. Also es wird immer, ist immer eine Figur, die ich beeindruckend finde, aber nichts, was mich in meinem alltäglichen Leben begleitet. Also wenn ich gucke, früher, da habe ich ja zu dem gebetet, täglich, minütlich gefühlt.
Betest? Also kommen wir vielleicht noch zum Beten.
Oh, das stimmt, die Frage habe ich vergessen. Doch, bring die mal rein. Machen wir gleich.
Jetzt wäre die Frage, betest du noch? Also,
nein, gar nicht. Überhaupt nicht.
Wenn du an einem Tisch sitzt, wo andere Leute beten, was sitzt du dann da und hoffst, dass die Zeit rumgeht?
Oder nö, ich sag so, ist vollkommen in Ordnung, dass wir das machen, aber mehr passiert bei mir auch nicht.
Aber da gehst du auch nicht, da machst du auch nicht mit.
Nö, also, was ist ein Mitmachen? Ich bin still?
Nee, also innerlich. Das meinte ich ja so, dass du wartest, dass sozusagen die Leute fertig gebeten haben und dann redet man weiter. So.
Ja.
Basta, du betest dann nicht innerlich.
Nein. Ich wüsste da gar nicht, was ich da beten wollen würde.
Ja, na, ist vom Glauben ab.
Ja, ich glaube schon. Also das ist eigentlich ja auch schade, ne? Also ich glaube, das, was, wenn ich so ans Beten denke, so eine Dankbarkeit, und das gibt's schon, die richtet sich halt nur gerade nirgendwo so richtig hin. Ich habe unglaublich viel Dankbarkeit für ganz, ganz vieles in meinem Leben und wo ich bin und wie ich mein Leben gerade gestalten kann. Aber es gibt nichts, was sich irgendwo hinrichtet. Und da merke ich auch, dass ich mich da beschränke. Also ich erlaube mir das auch nicht in einer Notsituation zu beten oder so, weil da bin ich super streng mit mir, dass ich so sage, ja, wenn ich das in der anderen Zeit nicht mache, dann kann ich das jetzt auch nicht bringen. Also das finde ich irgendwie,
das ist so ein Ausweg
super,
für dich, ist genau, sozusagen, sondern dass du, schon, du bist mit der Situation konfrontiert und du musst jetzt damit umgehen. So.
Ja, ja. Und da gibt's ganz viel Sehnsucht, da auch irgendwann wieder einen Weg zurückzufinden, weil das ist ja super, so eine Unterstützungsquelle auch, die man dann nicht hat. Mhm. Ne? Aber das, also da war einfach auch, es war einfach auch im letzten halben Jahr irgendwie da so viel in meinem Leben los, was echt schwer war, was auch richtig hart war. Und wo ich so sage, da parallel nochmal an so einen Gott zu glauben, der eingreift, das ging einfach überhaupt nicht.
Aber muss man an einen Gott glauben, der eingreift, um zu beten?
Nee, aber mit dem bin ich ja groß geworden. So, damit war ja Gebet extrem verknüpft. Also du hast doch immer gebetet, damit sich hier irgendwas wirksam zeigt. Du hast für Leute gebetet, damit sich was verändert. Du hast um Heilung gebetet. Du hast darum gebetet, dass jemand endlich Christ wird. Du hast darum gebetet, dass er eine gute Note kriegt. Ganz ehrlich, wofür habt ihr denn sonst gebetet?
Ich würde beten mittlerweile sagen, beten ist auch ein... Also bin das nicht so oft regelmäßig in meinem, es gibt nicht mehr so viele rituale Momente sozusagen in meinem Leben, wo ich sage, da bete ich automatisch sozusagen. Mhm. Beruflich ist natürlich spannend für mich, dass ich für einen christlichen Arbeitgeber arbeite. Genau genommen für zwei, aber bei dem einen ist komplizierter als bei dem anderen. Gibt es schon diese Momente und...
Und betest du dann selber auch mit eigenen Worten oder betest du mit innerlich?
Ich glaube, wäre mein Glauben ein anderer, würde ich dort häufiger beten. Bei meiner Arbeit, dann würde ich häufiger so vor Sitzungen mal so, das zum Beispiel, das denke ich nicht dran. Mhm. Ich denke da nicht dran. Und dann, wenn manchmal machen, aber wenn andere Leute eine Sitzung leiten, dann machen die das natürlich. Und dann denke ich immer so, ah krass. Ja stimmt, das könnte man ja eigentlich, das würde ich eigentlich,
könnte man auch
vor 10 Jahren hätte ich das ja gemacht wahrscheinlich. Mhm. Und ich glaube, dann ist es so ein Ventil. Also dann sage ich gar nicht im Sinne von, dadurch, dass ich das jetzt sage, passiert das. Aber manchmal kann es helfen, dass ich es ausspreche und alles hören. Das kann tatsächlich, glaube ich, einen psychologischen Faktor haben, dass in der Runde du sozusagen als allererster in der Runde mal sagst, ich bitte dafür, dass dieses Treffen jetzt gut wird. Das macht was mit den Menschen, weil sie hören, da gibt es jemanden, der hat eine gute Hoffnung für dieses Treffen. Ich glaube, das ist tatsächlich
ein
Faktor.
Ja, ist ein guter
Gedanke. Und ich weiß nicht, irgendwie so ein Ventil, dann mal Sachen auszusprechen. Das ist dann halt, das ist ja so ein sehr intimer Moment eigentlich, so ein Gebet. Da sagt man ja auch mal sehr was man das dann wirklich relevant ist. Man muss ja aussortieren. Und dann hat es eben wirklich was von, ich sag so, was mir wichtig ist an manchen Stellen. Und das ist irgendwie ganz, also es ist ein sehr intimer Moment, weil es ja häufig auch in größeren Runden, gerade so im ehrenamtlichen oder im beruflichen Kontext bei mir dann halt passiert. Und das mag, also irgendwie hat das auch was so. Weil sonst, ne, sonst gibt es ja wenig, sonst wird, also alles andere, was man sagt, wird halt anders auf den Prüfstein gelegt. Gerade wenn du es beruflich machst, merke ich, dass sozusagen, da gibt es ja, entweder ich werde fachlich bewertet oder ich werde persönlich bewertet. Was ich im Gebet sage, wird nicht bewertet. Weil geistlich werde ich nicht bewertet. Solange ich im Kontext, also gerade, dass es ein sehr weiter Kontext
ist. Ich wollte gerade sagen, das kommt aber auf den Kontext.
Ja, aber solange ich da nicht, also da müsste ich schon echt ein steiles Gebet ansetzen, damit ich da irgendwie heißt, so, Jan, müssen wir mal reden. Und ansonsten ist sozusagen, das ist echt ein sehr, das ist ein privater Moment, den ich haben darf, sozusagen.
Und den man dann auch mit den anderen teilt, das ist ja schon auch spannend. Ja. Das ist ein privater Moment, den man teilt, ohne dass die anderen dazu Stellung nehmen müssen. Die müssen da nicht drauf reagieren.
Und es ist eher komisch, drauf zu reagieren. Ja. Also, dass du reagierst und sagst, das war, wo hast du denn das gebetet? Es wäre eher so, wenn man jetzt für irgendwas super krasses betet, dass man sagt, dass Leute sagen so, ah, hey, kann ich dir da was Gutes tun, so.
Hm. Wie geht's denn dir mit Gebet, Pauline?
Ja. Ich weiß noch, dass ich bei der ersten Folge gesagt habe, dass ich vor allen Dingen bete, wenn andere Leute drum, also darf ich darum bitten, sozusagen, mich darum bitten, dass ich bete. Ich würde auch sagen, so richtig bewusst bete ich vor allen Dingen auch in solchen Kontexten, entweder wenn andere Leute sagen, lass uns vorm Essen beten oder so. Obwohl es mir auch teils geht wie dir, Hanna. Also es ist wirklich bei mir so ein bisschen, wenn jemand anders es initiiert, ist es sehr unterschiedlich, ob ich dann mitbete oder nicht. Mhm. War jetzt auch vorletzte Woche mal wieder in der Andacht. War ich ja auch ewig nicht mehr, auch Corona-bedingt. Auch in einem Gottesdienst. Und da haben wir Lieder gesungen und dann wurde auch gebetet. Und ich war, also in dem Moment war ich so halb dabei. Also ich war nicht so ganz entschieden. Bin ich jetzt dabei oder bin ich Zuschauerin? Weil das war auch ein sehr gewohnter Kontext für mich, wo ich halt früher sehr religiös war sozusagen. Also wo ich irgendwie früher sehr aktiv partizipiert habe. Und jetzt dachte ich mir so, ja, irgendwie weckt das schon das auch nochmal, macht das ein bisschen einfacher, jetzt auch wieder mitzumachen. Dass es so alte Bahnen sind, die ich schon kenne und wo ich mich irgendwie auch wohlfühle mitzumachen so. Aber ich glaube, das ist bei mir eh so ein bisschen fließender, weil für mich Gebet auch ganz viel halt, ja, sehr offen und spirituell war. Also es ist irgendwie sehr, ich habe das früher nicht so abgegrenzt. Also ich bin dann spazieren gegangen und das war für mich dann so Zeit mit Gott oder sowas. Und das war dann natürlich schon wahrscheinlich deutlich religiöser so, als es jetzt meistens, wenn ich spazieren gehe, weil ich es mir halt auch bewusst dafür genommen habe. Aber trotzdem habe ich ja auch einfach über mein Leben nachgedacht. Und so, ne? Und wann war dann das Gebet angefangen? Also diese, so ich richte jetzt bewusst meine Aufmerksamkeit auf Gott, um etwas Konkretes zu bitten, ne? Das ist natürlich eben dieses eine. Aber ich habe Gebet auch früher dann eher so als so Beisammensein sozusagen verstanden. Und das ist ja ganz schwer zu sagen, wann ist das Beisammensein mit Gott irgendwie.
Das ist dann aber auch viel so heiliger, das sind sehr charismatische Gedanken.
Ja, sehr charismatisch.
Genau. Dass man Gott herbeibetet.
Ja. Nee, und gar nicht, dass du Gott herbeibetest, sondern dass du einfach sozusagen dieses in der Gegenwart von Gott
sein. Ah, ja, okay. Er ist schon da, aber man muss sich, oder man kann sich dafür bewusster öffnen, damit man noch mehr von seiner Gegenwart sozusagen abkriegt.
Man kann im Zoom-Call rumhängen, die Frage ist, ob man dann noch sozusagen die Kamera anmacht, aber es ist erstmal schon, du kannst mit Gott schon mal sozusagen ohne
Kamera rumhängen.
Und stumm geschaltet geht auch.
Genau, und geht auch stumm geschaltet, genau, und du weißt einfach nur, die andere Person ist halt auch da.
Genau. Ja. So ein bisschen, wenn man im Raum sitzt, vielleicht auch in seinem großen Wohnzimmer sitzt und die eine Person ist an dem Ende und die andere an dem Ende, sozusagen. Ja, ja. Aber das Bewusstsein ist halt trotzdem viel, viel weniger. Also ich habe nicht so sehr selten, also wirklich nur, wenn ich mal alleine bin und mich nicht irgendwie, also wirklich mal nichts mache oder sowas, glaube ich, wirklich einfach nur spazieren gehe oder so, dann nichts denke. Vielleicht ist es dann manchmal da.
Also ich habe jetzt gerade nochmal gemerkt, es stimmt auch nicht ganz. Ich habe ja, glaube ich, auch in der ersten Folge schon gesagt, dass Meditieren das auch ein bisschen für mich ist. Und ich habe jetzt auch sehr lange diese regelmäßige Praxis nicht gehabt und hatte richtig Sehnsucht danach. Also so, es gab jetzt in den letzten Wochen diese Momente, wo ich dann Sehnsucht danach habe, weil es dieses Innehalten ist. Und ich glaube, das ist auch das, Jan, was du beschrieben hast, dieses, man hat halt wie so eine kurze Unterbrechung in diesem ganzen anderen Alltag, also wo irgendwas anderes schon passiert oder geredet wird. Und das empfinde ich tatsächlich als sehr, sehr wertvoll. Und gleichzeitig merke ich auch, dass es schon so eine Traurigkeit gibt, wenn ich das bei dir so, Jan, höre, mit dem, du wendest dich dann, du teilst da was Privates irgendwie so nochmal mit. Und ich habe ja keine Kreise mehr, in denen ich beten würde, also wo mich andere Leute hören. Ich würde das ja wirklich einfach nur für mich tun. Und da merke ich wirklich, dass diese Enttäuschung über diesen Gott so groß ist, dass das nicht geht. Ah. Also ich kann nicht in dieses Nichts was richten. Ich fühle mich da so verarscht nach wie vor, dass ich so merke, nee, das kann ich auch nicht mehr machen. Also es tut mir leid, aber das ist ja blöd. Das ist ja so wie, wenn man mitgekriegt hat, man redet gegen eine Mauer, das dann weiter zu tun. Das ist so absurd. Und ich glaube, das, was jetzt so ein bisschen neu kommt, das ist halt was anderes. Das ist halt nicht so ein Bitten oder es ist mal so ein Moment irgendwie im Alltag, der plötzlich kommt. Und den kann ich dann irgendwie annehmen. Aber mich so bewusst hinzusetzen, ich kann das aber voll, ich kann mich da voll wieder reinversetzen, was du gerade sagst. Also dieses auch mal Worte zu finden für irgendwas, wie es einem innerlich geht, die nicht gleich was bedeuten müssen oder nicht gleich bewertet werden, sondern wo man eher sich so selber auch beim Sprechen zuhört. Das stimmt, das ist schon wirklich was Schönes auch gewesen. Ja.
Und ich merke aber auch, dass ich mich schon auch dabei beobachte, wenn ich mit anderen Leuten bete, wo ich weiß, die glauben anders, dann passe ich auf, so was ich sage. Also ich kann nicht frei beten. Also ich sage da natürlich manche Sachen, die vielleicht die andere Person erwarten würde nicht, mhm. aber ich sag auch nicht alles, was ich sagen könnte weil oder
du,
sowas.
Mhm. Oder die Person schützen möchtest vor, mhm. vor deiner sozusagen, vor deinem Zweifel oder weil du möchtest, dass die Person ein gutes Bild hat von dem, was du glaubst oder...
Wahrscheinlich ein bisschen von beidem oder auch die Beziehung nicht irgendwie oder so anstrengend machen möchte irgendwie.
Okay, den Konflikt sozusagen, ja, der den da, oder das könnte genau, auch sein Konflikt entstehen.
Einfach einen religiösen Konflikt vermeiden will, mhm. sozusagen.
Du möchtest sagen, nicht, dass ein Gespräch darüber kommt, was du eigentlich glaubst, das möchtest, dafür machst du stattdessen lieber einen Podcast mit.
Ja, weißt wenn du, Leute was? Sich das anhören mit Abstand.
Weil, also, wer von meinen Freunden das hört, ihr seid sehr wenige, also fast niemand von meinen Freunden hört den Podcast, also.
Stimmt, ist bei mir auch so. Glaube ich zumindest.
Denkst du?
Ich wollte das sagen die immer. Sagen die immer wieder, ah, wie heißt der nochmal?
Ja, genau, also, ist bei mir auch so.
Ah ja, stimmt, ich habe den immer noch nicht gehört, gerade heute ja. wieder. Vorhin, also ist auch völlig, du musst ihn auch nicht
hören. Genau. Nee, ist überhaupt nicht notwendig.
Insofern ist es fast geheim, was ich hier sage. Also ja, ihr seid ganz, ganz die, geheime die Zuhörer.
Ja, die, die ihr hört, ihr seid halt einfach mittlerweile so viele Menschen, dass wir euch eh nicht mehr alle kennen, was ganz toll ist. Das ist halt auch
ich habe aber, glaube ich, auch schon am Anfang nicht alle gekannt.
Nee, genau, aber ich sag, am Anfang war das, glaube ich, noch, wenige also ist schon noch, das mittlerweile ist schon noch einfach, ja. Mittlerweile ist es halt eine Menge von Menschen, die so eine Folge dann hört, wo man halt sagt so, also es hat mehr als, also mehr als ein durchschnittlicher Pastor in seiner Gemeinde Sonntag hat, so, und dann ist schon spannend. Das
stimmt,
ja. Zu denken, ja gut, und das, selbst da, wenn ich in den Gottesdienst eingeladen würde, würde ich auch nicht das Gefühl haben, ich kenne alle.
Ja, so. Aber als Pastor weiß ich ja, danach kommt eventuell nach der Predigt jemand zu mir, und ich finde das schon nochmal hier anders. Ich kann hier einfach labern, und maximal gibt es irgendwann einen Kommentar auf Instagram oder Facebook, aber selbst das ist extrem unwahrscheinlich. Also ich finde das schon nochmal, schon mal komfortabler.
Genau, aber ich meinte mehr so diesen Punkt zu sagen, so es ist halt eben nicht mehr, man hat nicht so viel, man redet zu seinen
weiteren Bekanntenkreis
sozusagen da draußen, sondern man redet zu Menschen, die aus irgendeinem Grund Bock haben, das hier zuzuhören. Ja. Schön, dass ihr da draußen seid.
Ja, ist voll schön, wirklich. Voll.
Mhm. Ich habe gerade gedacht, jetzt wäre ein guter Punkt, um halt immer so über Strukturen, in denen man glaubt, zu reden, weil ich gerade nämlich den Punkt gedacht habe, bei dem, was du erzählt hast, mit diesem, von wegen Menschen, die mich dazu bringen zu beten, und ich auch an meine Arbeit gedacht habe, oder bei dir irgendwie an Freunde und Freundinnen, die man irgendwie noch hat, so, die Frage, vermissen wir eigentlich die Strukturen, die christlichen, oder haben wir sie noch, oder so? Weil ich immer wieder merke, so, ich bin ja in so einem in so einer Gemeinde, da haben wir die letzten Folgen, wurde jetzt ja öfter mal über meine Gemeinde geredet, dadurch, dass Jasmin und Jan-Micha hier waren, und es um die Gemeindegründung ging, von so einem, so ein bisschen verrückten Haufen, aber ich würde sagen, so einem suchenden Konstrukt auch, also ein Konstrukt, was selber seine Form sucht und jetzt durch Corona auch irgendwie keine Form hatte und so, oder keine normale Form hatte. Und ich dann jetzt, wir haben zum ersten Mal wieder sowas wie einen Gottesdienst gemacht, draußen und, und ganz entspannt und sowas, aber da habe ich Lobpreis mitgemacht.
Ach stimmt, ihr habt Lobpreis gemacht, ja.
Und lustigerweise...
Also geleitet auch sozusagen, Musik gemacht, meine ich jetzt.
Ja genau, aber und es war eben wirklich Musik machen, weil wir waren auch mit mehreren Decken draußen irgendwie in so einem Park, und dann haben wir halt mit so einer Vierergruppe irgendwie, haben wir da einfach 4 Songs gespielt, oder 5er-Gruppe, sorry, haben wir 4 Songs gespielt, und wir haben die rausgesucht, also meine Frau und ich haben die rausgesucht, weil die anderen irgendwie halt hatten einfach, haben sich nicht so, also haben keine Zeit gehabt, sich vorzubereiten, und haben wir halt Songs vorgeschlagen, und da hatten wir so ein schönes Potpourri aus so Hillsong, Johannes Falk, Daniel Harter, Martin Pepper kam dann irgendwie noch mit rein, weil so ein Segensding irgendwie da stand, und dann braucht man, muss man mal einmal das Martin Pepper Segenslied singen, wenn es um Segen geht. Und das war irgendwie ganz nett, dann auch bei den Liedern zu merken, das macht einfach, also das ist auch eine Form von Musizieren, die halt nirgendwo stattfindet. Dieses Improvisieren, aber Songs spielen, und der Anspruch ist niedrig, das ist Lobpreis. Und das ist echt eine Art zu musizieren, die für jemanden, der halt so mittelmäßig begabt ist, irgendwie an einem Instrument, echt eine angenehme Art Musik zu machen, die es sonst halt nicht gibt. Also wenn ich, so kann ich in, also keine Bar engagiert mich so, und ich möchte auch so, ich möchte so nicht vor ein zahlendes Publikum gehen. Und es ist voll angenehm, diese Art von Musik zu machen, wo ich dachte, allein schon das, wenn ich das regelmäßig machen würde, so einen Abend mit so einer Musik, das würde meinen Glauben in dem Sinne stärken, weil es halt eine emotionale Erfahrung wäre. Diese eine
gemeinschaftliche emotionale Erfahrung.
Genau, und ich auch. Die fällt natürlich. Und da habe ich auch gedacht, so von der Form war das total nett, weil das war, die Leute haben eh so schlecht gehört, weil es draußen war, dass ich auch nicht das Gefühl hatte, irgendwie, ich fühle mich irgendwie exposed oder sowas. Sondern es war irgendwie sehr angenehm. Ich hatte das Gefühl, für alles ist angenehm, was wir so machen. Und das war ein ganz gutes Gefühl. Und dann habe ich wieder gemerkt, ja, so irgendwie eine Form von so Gemeinde, was auch immer das dann heißt, hätte ich gerne. Und ich, und genau, und ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, ich muss ich mir selber mitbauen, ich muss da selber einen Verein mitgründen und was selber schaffen. Aber denke auch so, alter Schwede, den Anspruch kann ich doch an niemanden anderen weitergeben. Ich kann doch niemandem sagen, wenn du halt irgendwie dich in so Gemeinden nicht mehr wohlfühlst, gründe einen Verein. So, das ist doch, also bisschen, die Schwelle ist ein bisschen hoch. Aber wie geht's denn euch denn mittlerweile, die ihr gerade keine Vereine irgendwie vorhabt zu gründen, irgendwie und gemeindemäßig oder so?
Magst du? Soll ich? Ich habe mich heute tatsächlich darüber unterhalten. Und ich glaube, das habe ich auch in letzter Zeit häufiger zu Menschen gesagt, dass ich das schon vermisse. Also ich finde, das ist eine Form von Gemeinschaft in Gemeinde. Also wenn man die so einigermaßen gesund erlebt, ne, das ist ja jetzt nicht alles ständig, alles ganz furchtbar, aber so diese Möglichkeit, dass es einen Raum gibt, wo Menschen aufgenommen werden, die vielleicht auch sonst nicht so schnell ein Zuhause finden, nicht so schnell irgendwo dazugehören können und dass das so ein bunter Haufen auch ist. Also dieses, ich finde, das erlebe ich nur beim Klettern, dass ich mit Menschen verbunden bin, mit denen ich vielleicht sonst überhaupt nicht befreundet wäre, also die ich nicht kennenlernen würde, weil die irgendwie aus ganz anderen Kontexten kommen. Das ist wirklich mir irgendwann mal beim Klettern aufgefallen, dass ich dachte, ja geil, hier sind wieder Leute dabei. Ich habe noch nicht mal Ahnung, worüber wir uns eigentlich unterhalten können, weil ich deinen Job einfach noch gar nicht verstehe, was du da machst so. Oder man vielleicht sogar politisch total unterschiedlich unterwegs ist. Und das ist so ein Raum, den finde ich in Gemeinde. Und das finde ich was total Schönes und was Faszinierendes auch, dass es diesen Platz gibt. Und es ging mir auch heute so, ich habe einen Podcast gehört von über die katholische Kirche, so Caroline Kebekus, wer die kennt, die ist da ja sehr aktiv irgendwie, das immer wieder auch anzuprangern, was da so los ist und wie mit Frauen umgegangen wird und diese ganzen Missbrauchsgeschichten. Und die wurde so gefragt, so, warum macht sie das denn eigentlich und warum geht sie da nicht eigentlich raus und sagt, ja, soll die katholische Kirche untergehen? Und dann sagt sie halt, dass, weil sie da so viel Gemeinschaft drin erlebt hat und so in dieser Dorfkirche auch, wo dann die Mutti irgendwie einen Kuchen backt und man halt in der Jugend irgendwie mit aufwächst und in so einer Zugehörigkeit einfach hat, in so einer Gesellschaft, die sich eigentlich so vereinzelt und so individuell ist. Und das ist, finde ich, hat eine unglaubliche Kraft und hat auch eine große Berechtigung. Und das ist auch was, was ich total schade finde, wenn das wirklich wegfallen würde, weil wir alle anfangen, so individuell zu glauben. Und ich glaube, für mich wäre es manchmal schon ein Wunsch, mich da auch einer Gruppe wieder anzuschließen. Entweder in einer evangelischen Kirche, in der ich mich dann einfach wohlfühle und wo ich so sage, Mensch, ich bin da ab und zu mal im Gottesdienst, oder ob es einfach mal eine Gruppe ist, wie jetzt, ich hatte ja lange auch so eine Worthausgruppe, in der ich mit war, wo wir einfach so Vorträge gehört haben. Und da gibt es auch so ein Verbundenheitsgefühl, aber lange natürlich nicht so dicht, wie ich das in Gemeinde erlebt habe. Mit immer dem Fragezeichen und dem Wissen auch, dass man halt unglaublich schnell rausfällt, wenn man nicht an diese, also ich habe das einer Freundin erzählt, die gerade noch auch in Gemeinde ist, und die hat dann gleich gesagt, ja, Hanna, aber man fällt auch unglaublich schnell raus. Also ja, wenn du voll drinne bist, wenn du im Kernteam bist, dann bist du super versorgt, dann gehörst du da immer dazu, dann bist du bei jeder Party dabei. Aber wehe, du bist zu sehr am Rand, wehe, du bist nur so halb passend, dann bist du halt eben auch nur geduldet. Also das klingt jetzt auch hart, aber ich glaube, das ist halt auch nicht zu sehr zu idealisieren, wie Gemeinde da funktioniert. Und ich glaube schon, Jan, der Weg ist an vielen Stellen, sich die Gemeinschaft selber zu bauen mit diesen Werten. Pauline, bei dir?
Also ich hätte schon Lust, irgendwann nochmal in meine Spiritualität zu investieren und dann auch eine Gemeinschaft zu haben, wo man sich nur dafür trifft. Aber ich glaube, ich suche gar nicht so eine enge Gemeinschaft. Also ich würde jetzt gar nicht unbedingt dann mit den Leuten dann noch Kaffee trinken wollen oder sowas. Ich fände es einfach nur schön, dass man zusammen was praktiziert, vielleicht auch verschiedene Sachen ausprobiert, was halt die Leute irgendwie schön finden und sich dann so darüber austauscht. Aber ich brauche nicht, also ich brauche dann auch nicht mehrere Veranstaltungen die Woche oder sowas. Ich glaube, insofern bin ich vielleicht auch so ein bisschen für die Landeskirchen geschaffen, sozusagen, dass man einfach in so einen Gottesdienst gehen kann, wenn man will, ne? Oder in meiner Phase jetzt so für die Landeskirche eher geeignet. Aber dass man trotzdem vielleicht auch so Austauschgruppen hätte oder sowas, wenn man halt will. Es könnte auch was Kleineres sein, es müssten auch nicht 100 Leute sein. Vielleicht wäre auch okay, wenn es 20, 30 wären, wenn man irgendeine Art von Liturgie oder so hat. Also muss ja nicht die Qualität gleich irgendwie darunter leiden oder sowas. Ja, aber ich habe irgendwie kein so konkretes Bild. Also ich denke dabei nicht an meine alten Gemeinden, auch, also nicht, dass ich was gegen meine Heimatgemeinde habe, aber das ist nicht das, was ich mir dabei vorstelle oder sowas, sondern ich denke eher an so einen neuen Raum, der gerade noch irgendwie, also wo ich auch nicht weiß, wie der aussieht. Also jetzt, ich meine wirklich Raum im Sinne von, ich habe jetzt kein bestimmtes Kirchenbild oder Gemeindebild vor Augen. Und das ist vielleicht ein bisschen absurd jetzt, aber ich habe letztes Jahr eine Prüfung zu den Bahai gemacht. Weil, kannte ich jetzt vorher auch noch nicht so. Ist ja eine Weltreligion und ich glaube eine ziemlich unbekannte. Ist auch ziemlich klein, also die haben 9 Millionen Mitglieder.
Ich war mal in Haifa, in deren Heiligtum da.
Ja, ja.
Habe ich mir angeguckt.
Es gibt ja einen in Halle auch.
Ja, es gibt ein paar Bahai-Gemeinden in Halle.
Stimmt, das habe ich damals auch gegoogelt.
Ich hatte letztens sogar zufällig mit denen irgendwie noch vom Kontakt, aber.
Echt, ja?
Ja, kann ich dir vielleicht mittel ich dir mal einen Kontakt dann. Kannst du mal da. Ja.
Ich will erst mal hören, was deine Gedanken dazu waren.
Und die haben in Hessen, glaube ich, auch so einen Tempel, also bei denen gibt es irgendwie nur einen dann in Europa oder sowas. Aber ich fand, wie sie das vorgestellt haben, klar, das ist ja auch so, man stellt seine Religion ja auch schön vor, fand ich irgendwie cool, weil das, ich hatte das Gefühl, das geht sozusagen so um Spiritualität und soziale Gerechtigkeit. Und dann gibt es halt, also die sind ja, oder was heißt, die sind ja, wahrscheinlich wissen das die meisten von euch nicht, die probieren sozusagen andere Religionen bei sich einzubauen. Mhm. Also das soll man nicht so verstehen, dass es egal ist, welche Religion man hat, weil natürlich ist es trotzdem eine eigene Religion am Ende und das kann man auch vom Christentum zum Beispiel aus natürlich total blöd finden, dass die sozusagen jetzt die christlichen Quellen und so auch für sich vereinnahmen wollen. Aber das heißt, die lesen aus verschiedenen Büchern und so weiter und haben da so, also bringen so verschiedene Traditionen zusammen. Und das finde ich irgendwie deswegen eine schöne Idee, weil das halt so viel Neues ist. Und ich glaube, ich bin einfach neugierig und bin halt gelangweilt. Also bei vielem, was ich irgendwie so erlebe. Klar könnte ich dann auch mal ganz andere Konfessionen ausprobieren, irgendwelche Orthodoxen oder sowas, aber irgendwie finde ich den Gedanken schön, dass man irgendwie auf einer Sprache, die ich verstehe und die mir nahe liegt, einfach andere Texte liest oder was anderes mal hat und einfach nur das Spirituelle sozusagen da drin sucht. Klar, weiß ich jetzt nicht, wie das am Ende ist. Vielleicht ist es am Ende auch irgendwie alles ähnlich wie bei anderen religiösen Gemeinschaften, die ich kenne, ne? Aber es war so eine Idealvorstellung in meinem Kopf irgendwie. Man kommt in diesen schön gebauten Ort, der ist auch eher so, sag mal, wie so eine Ort, Kegel, also eher so rund und wird halt in der Mitte so spitz, also nicht ganz so vorne hinten mäßig aufgebaut, aber klar gibt es halt auch so ein Pult und dann können halt Leute sowas vorlesen, so Texte, und dann lässt man das so ein bisschen auf sich wirken, also so irgendwie stelle ich mir das vor, aber andererseits haben die halt auch so Gruppen und das ist, glaube ich, dann auch diese sowas wie in Halle ist, wo man dann auch viel über sein Leben redet, also was mehr so hauskreismäßig ist. Und das wäre mir dann vielleicht da schon fast wieder zu viel, weil dafür habe ich ja Leute. Also das finde ich grundsätzlich eine gute Sache, aber ich muss jetzt nicht noch künstlich sozusagen über meine Religion irgendjemand finden. Ich würde eigentlich mehr die Spiritualität suchen. Ich habe schon genügend andere Freunde, sag ich mal, mit denen ich über mein Leben reden kann.
Voll die harte Aussage.
Ja, sorry.
Andere Freunde, ich brauche keine Gemeinde.
Nee, kein Hauskreis, das meinte ich damit.
Ja.
Nee, aber ich finde das eine ganz, also einen ganz guten Gedanken eigentlich, weil ich habe manchmal gedacht so, Landeskirche wäre eigentlich ein spannender Punkt. Also ich habe irgendwie jetzt an mehreren Stellen sozusagen beruflich, sagen wir mal, näher ich mich der Landeskirche an, weil wir irgendwie überlegen, mit denen zusammenzuarbeiten, irgendwie bei unserem Verein. Und dann gedacht habe, so irgendwie alles, was ich mitbekomme, denke ich immer auch cool. Alles, was ich mit auch so, was du so beruflich mitbekomme, denke ich immer, oh nett. So. Aber ich war trotzdem, weiß nicht, noch nie sozusagen freiwillig in den letzten 5 Jahren in einem landeskirchlichen Gottesdienst. Ich, wenn die direkt um die Ecke hier wären, um 16 Uhr vielleicht ihre Gottesdienste hätten oder um 12 Uhr am Sonntag, was natürlich die absurdeste Zeit wäre, um 12 Uhr einen Gottesdienst zu machen von 2 Stunden, dann würde ich, glaube ich, wirklich
eine Stunde.
Entschuldigung, von einer Stunde, sorry, ja, Freikirchler.
Voll, vergiss es, keine Ahnung von nichts, Jan.
Genau, und dann aber zu denken, so,
alter Freikirchler.
Da würde ich vielleicht auch mal hingehen so und mir die 40-Minuten-Predigt, warte kurz.
10 Viertelstunde?
Obwohl, ja, evangelisch ist länger, ja, ja. Katholisch ist bestimmt kürzer.
Minuten?
Weiß ich nicht so genau.
Naja, aber dann gedacht so, aber irgendwie denke ich aber so, aber ich da fehlt mir dann doch zu wenig sozusagen.
Da also, fehlt dir zu wenig oder zu viel? Fehlt dir zu viel?
Nee, mir fehlt zu wenig in meinem Leben, als dass ich jetzt sozusagen in den Gottesdienst, dass ich jetzt sage, ich gehe in so eine richtige Gemeinde mit irgendwie und lerne auch irgendwie die Sprache, da weil ich das Gefühl habe, also in der Landeskirche.
Der Aufwand zu konvertieren sozusagen.
Ja, genau, ich würde wirklich, dass wir wirklich konvertieren fühlen, während ich jetzt in meiner postevangelikalen Bubble, in der ich da manchmal rumhänge, das ist angenehm, weil es da schon auch da wieder Selbstverständlichkeiten gibt.
Ja.
Also, dass wir zum Beispiel nicht missionieren wollen. Also, macht die ganz smooth Transition hier vielleicht. Das zum Beispiel ist da so ein Konsens, habe ich das Gefühl. Also, dass ich sozusagen, also bei den Leuten, wo ich die ich zu den Illuminaten zähle, den Illuminati zähle sozusagen, die sind einfach, bei denen weiß ich das, da kann ich das ist ein selbstverständlicher Satz, zu sagen, so, ja, aber so denken wir ja nicht mehr. Das kann ich, das funktioniert da, diese Denke. Und das wäre natürlich, wenn ich in die Landeskirche komme, die würden mich alle erstmal gefühlt angucken und würden sagen, was sind deine Probleme eigentlich, Jan? Was
machst du? Glaubst du das? Das glaube ich nicht, Jan. Also geh mal in die Landeskirche und frag dort mal Menschen, ob wir missionieren sollten. Du wirst da ein unglaublich gemischtes Bild kriegen und ja, ich glaube tendenziell eher weniger Menschen, die dir sagen werden, ja, missionieren müssen wir.
Genau, deswegen meine ich, aber die Leute würden sagen, ja, aber was ist denn, also
warum? Achso, die würden gar nicht verstehen, warum du diese Frage überhaupt stellst.
Die würden denken, du hast so strange Probleme, Jan, würden die sagen. Genau, und das ist, da müsste ich erstmal lernen, sozusagen
Die Sprache zu sprechen.
Das finde ich sehr anstrengende Vorstellung.
Ja, ist schon immer nice, sich mit Leuten auszutauschen. Ich meine, vielleicht hören darum auch manche diesen Podcast zum Beispiel, die halt irgendwie wissen, was man im Hintergrund hat so und verstehen, wie man denkt oder wovon man sich auch abgrenzt vielleicht.
Johanna, wo moderierst du uns jetzt hin? Jetzt haben wir die Abgrenzungsvorlage gehabt. Jetzt
Die Missionierung können wir echt skippen, oder?
Die Missionarsvorlage.
Die spannend. Ob wir noch an Missionierung glauben? Nein, fertig. Oder?
Aber...
Pauline? Nee, du willst jetzt nicht einsteigen und mir erzählen, du willst missionieren, oder?
Aber ich hatte letztens ein Gespräch, wo es darum ging, müssen Menschen irgendwann eine Entscheidung treffen? Und ich dann wirklich, genau, und die Person meinte, ja, am Ende schon, irgendwann muss das ja irgendwann mal kommen.
Wofür oder wogegen, wenn ich fragen darf?
Für Jesus.
Ob ich sterben möchte oder nicht?
Ja, das war aber dieses war schon irgendwie mal klar, so, es gibt eine Entscheidung und irgendwann musst du dich ja entscheiden, sonst wird es schwierig auch nochmal so, ne? Denn so im Jenseits mäßig. Und ich dann gedacht habe, würde ich dann, wenn, wie würde ich denn reagieren, wenn mir jemand sagt, so, ja, ich habe mich, also.
Glaubst du das, Jan?
Nee, genau. Aber ich habe dann gemerkt, so, es war wirklich für mich, das sozusagen das andere zu sagen, nee, ich kann auch einfach immer in so einem diffusen irgendwas sein oder auch sagen, ja, jetzt gerade mal sehr weit weg oder sowas. Hm. Und irgendwie festgestellt, so, dadurch, dass ich eh nicht definieren kann, ab wann ist Gott sauer, wenn ich sozusagen, also ist Gott sauer? Ich habe dann so die Rückfrage gestellt, definiere ich dann, ab wann ist denn Gott sauer? Wenn ich mich ganz kurz umdrehe, wenn ich mich so 90 Grad mal wegdrehe von ihm oder wenn ich mich so, wenn ich mal 5 Schritte weggehe, wo die dann mal sagen würden, ja, aber er geht ja dann die 5 Schritte mit, er ist direkt hinter dir, du musst dich nur umdrehen und dann ist er da. Dass ich dann gemerkt habe, so, irgendwie, ja, ich habe das Gefühl, ich muss diese Frage gar nicht mehr beantworten. Ich lebe doch einmal dein Leben und klär du das doch mit Gott, was du machen sollst. So. Das muss ich dir doch nicht sagen, ob du dich jetzt entscheiden musst oder so. Das nicht. Wenn Gott dir das Gefühl gibt, go for it so.
Aber das, würde ich jetzt die nächste Frage ansetzen, weil diese Frage stelle ich mir ja nur, wenn ich glaube, dass Jesus die Erlösung ist, dass ich von Schuld erlöst werden muss und dass es eigentlich um ein ewiges Leben geht. Und das wäre jetzt die Frage, die ich dir stelle, Jan. Ist es das, was du glaubst?
Also, frag ist die Frage Jesus mal Pauline oder sowas und dann ich probiere eine gute Antwort.
Bei Pauline kenne ich die Frage. Ist Jesus die Erlösung und brauchst du ihn, um von Schuld erlöst zu werden und ewiges Leben zu haben? Es sind drei Themen drin im Übrigen, die sich miteinander bedingen, aber...
Darf ich passen?
Jetzt wollt ihr hier alle passen. Ich fasse es nicht. Ja, und wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, das ist nämlich, dieses eine ist diese intellektuelle Auseinandersetzung und das andere ist so eine emotionale Bindung zu einem Konstrukt und zu einem Glaubenskonstrukt. Und das, und da, ich glaube, gibt es so einen Unterschied, dass ich mich, als wir die letzten Male noch darüber geredet haben, war ich auch in diesem emotionalen, dass man das noch nicht so richtig sagen kann, nein, das ist nicht mehr oder das glaube ich eigentlich, ich kann es nicht so richtig aussprechen, dass ich das nicht glaube, weil das fühlt sich jetzt doch schon wieder komisch an.
Ich glaube, bei mir ist es andersrum.
Ja?
Also emotional ist es nicht so, aber es ist einfach mein Lieblingsthema. Also ich gehöre zu dieser Religion Christentum.
Hm.
Ich beschäftige mich in jeder Hinsicht gerne mit dieser Religion Christentum. Und ich finde es ganz schwer. Also ich habe wie so zwei oder noch mehr verschiedene Seiten, die irgendwie...
Und ein Teil von dir ist da schon, dass er sagt so, ja, das ist Erlöser und
ja, das, ja, also, das der ist Weg halt zum ewigen der, Leben. Wie soll ich das sagen? Das ist dieser Religion, also...
Das gehört einfach zu dieser Religion dazu, mit der ich da verbunden
genau,
bin.
Genau, also ich sehe das schon nicht nur als mein persönlicher Glaube, sondern es ist auch eine Religion und zu dieser Religion gehöre ich dazu. Und das sage ich auch nicht, dass es nicht so ist, also...
Okay, das ist der Deal sozusagen, den man auch da ein bisschen, wenn ich mich dazugehörig fühle. Aber es gibt ja Menschen, die sich zu dieser Religion dazugehörig fühlen und trotzdem nicht sagen würden, dass Jesus der Erlöser ist.
Ja, da haben wir eine Folge zugemacht, ne?
Ja.
Ja, da haben wir schon mal drüber diskutiert. Genau. Ich glaube, ich kann es nicht vermitteln. Also, ich studiere ja Theologie und ich beschäftige mich mit dem Christentum sehr gerne und ich zähle mich da auch zu, aber das natürlich ist mir deswegen, also umso mehr bewusst, weil ich Theologie studiere, dass man auch unterschiedliche Menschen sich zum Christentum zählen und da ja auch herzlich willkommen sind. Ja. Also man kann ja trotzdem auch diesen Menschen begegnen oder religiöse Akte mit diesen Menschen durchführen.
Und trotzdem bleibt ja die Frage, was ist es für dich denn persönlich? Also und das sagst halt du für dich persönlich, du brauchst Jesus? Gibt es für euch ewiges Leben? Das wäre eigentlich genau die gleiche Frage, die da drinne hängt.
Ich bin ja dann eher auf der Allversöhnung, also ich würde sagen, ich bin ja auf der Allversöhnungsschiene, aber um dir eine Allversöhnung zu geben, muss es auch ein Split vorher geben. Eine Allversöhnung macht keinen Sinn, wenn es nie ein Problem gab, sozusagen, oder nie einen Streit gab. Und ich bin nicht bereit, Jesus oder das Christentum endgültig oder komplett in einen moralischen Kodex irgendwie zu übergeben und sagen, hier geht's darum, was ist gut und schlecht für uns im Umgang miteinander auf der Welt. Weil ich glaube, dafür ist es dann doch, da hat das dann doch zwei, drei, da gibt es auch zwei, drei Antworten, die glaube ich, die ich da noch schon noch drin sehe, die darüber hinausgehen.
Und wenn du sagst, dass Jesus nicht die Erlösung ist, dann hast du das Gefühl, du machst dazu, das nur zu so einem ethischen Kompass, die Bibel?
Ja, ich glaube, so diese Frage, sozusagen, gibt's eine Wahrheit über diese Welt hinaus? Das ist schon die Frage, die, glaube ich, die Bibel dann sozusagen beantwortet für mich. Oder
aber Bibel können wir nochmal zu kommen. Tun ohne
Bibel ist halt immer spannender, aber ich glaube.
Ich habe nur den Zusammenhang nicht verstanden. Also, wenn Jesus nicht mehr Erlöser ist, warum dann automatisch die Bibel nur noch ein Wertekompass ist?
Weil dann, wenn es nicht mehr um irgendwas geht, was sozusagen über die Welt hinausgeht und damit auch.
Über
den Tod hinaus. Das meine ich auch über die Welt sozusagen, aber auch über den Tod. Ich sage einfach so eine allgemeine, universelle Wahrheit. Dieses Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dann frage ich mich sozusagen, was ist dann noch? Also was ist es dann noch so, ne? Also geht es dann wirklich irgendwann nur noch um ein gutes Leben so?
Und da war jetzt ja die Frage drin, ob man glaubt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, oder?
Ja, und ich würde sagen, Leben nach dem Tod finde ich, klingt immer so nach laufe über den Bordstein, über den goldenen. Ich würde sagen, es gibt eine Erlösung über den Tod, also es gibt eine Erlösung nach dem Tod, hoffe ich, so, für alle. Ich glaube, jeder sozusagen hat da einen Zugang zu, immer, für immer. Der Zugang wird niemals zu sein. Ich glaube nicht, dass Gott irgendwann einen Zeitpunkt hat, wo er sagt, so, dieses Ding, wo ihr Menschen extrem dran gebunden seid, Zeit, was mir völlig egal ist, Gott sozusagen, das nehme ich und mache da irgendwo einen Schnitt rein und sage, und alle, die vorher sozusagen die Entscheidung getroffen haben, und sei es dein Tod, sei es die Apokalypse, whatever, zu sagen, so, das ist halt der Punkt. Und danach, die haben halt Pech gehabt, so. Also das finde ich sehr, sehr unlogisch zu sagen, diese Sicht sozusagen mittlerweile. Und dann sage ich ja, das gibt's schon, glaube ich. Und was aber von was wir sozusagen erlöst werden, das würde ich mittlerweile wirklich, das ist sehr vage. Das Böse, die Scheiße der Welt, aus der uns ein Ausweg geboten wird, oder aus der jedem ein Ausweg geboten wird, individuell auf die eigene Scheiße bezogen. Auf jedem wird ein Ausweg aus der eigenen Scheiße geboten. In irgendeiner Form. Das könnte ich, glaube ich, schon noch unterschreiben.
Mir fällt da wieder die Theodizee-Frage ein, die Hannah sozusagen am Anfang gestellt hat. Also diese Frage, wo Gott im Leid ist, so, ne? Oder wenn es halt schwer ist und man das Gefühl hat, Gott ist nicht da. Und ich habe manchmal irgendwie nicht genug Vorstellungskraft irgendwie, merke ich. Also ich habe nicht genug Vorstellungskraft. Also ich will jetzt auch nicht sagen, ich glaube gar nicht an den Himmel oder irgendwie den Leben nach dem Tod oder sowas, aber irgendwie, ich glaube, weil es früher so materiell irgendwie manchmal gemacht wurde, weiß ich jetzt, also manchmal fällt es mir schwer vorzustellen, dass es irgendwie Erlösung gibt, dass irgendwas Besseres kommt, dass es irgendwie nochmal was nach dem Tod gibt. Also die Menschen, ich habe ja wenig Menschen verloren, also ich habe sehr wenig Menschen bisher verloren. Und selbst bei denen, oder vielleicht auch, weil es nur so wenige sind, finde ich das zwar einen tollen Gedanken, sie wiederzusehen, aber ich kann denen nicht denken. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich diese Menschen wiedersehen werde, dass ich sie umarmen werde oder sowas. Ja. Solche Vorstellungskraft fehlt mir, und das wäre natürlich ein schöner Gedanke, aber irgendwie habe ich dann das Gefühl, ich würde mich jetzt selbst belügen, um mich zu trösten.
Ja.
Ja, das könnte ich, aber ich weiß auch nicht, ob ich das früher mal so geglaubt habe, dass ich die wirklich physisch irgendwie sozusagen, dass ich da wirklich eine Erfahrung haben werde, eine wirklich physische Erfahrung oder sagen wir eine sensorische Erfahrung des Wiederbegegnens. Das habe ich, glaube ich, selbst in meiner härtesten Zeit, hätte ich da mal gesagt, wie das aussieht, keine Ahnung.
Was lebt jetzt für dich weiter nach dem Tod?
Das ist eine gute Frage. Also das wüsste ich, glaube ich, würde ich, glaube ich, nicht beantworten, also würde ich, glaube ich, gar nicht denken, dass ich das beantworten könnte. Aber das ist nach wie vor auch, dass mein Leben, also ein Leben, was wirklich physisch damit endet, dass ich sozusagen verrotte, das ist sozusagen einfach nur die Steigerung von der Frage von, also es würde mein Leben, glaube ich, sehr schwierig machen, mich noch, also mich aufzuraffen, für diese Welt mich zu engagieren, was ich schon, sagen wir mal, mit meinem Beruf und mit allem, also probiere die Welt wirklich besser zu machen, aber im Sinne von wirklich den Zustand der Welt besser machen, ist wirklich so mein Lebensmotto, irgendwie doch mein Lebensziel. Und wenn ich
die Acht.
Genau. Und wenn ich das Gefühl hätte, sozusagen, es gibt, also wir sind am Ende, ist alles halt irgendwie nur
Staub.
Staub.
Aber du machst es ja für andere Menschen, die danach kommen. Ist ja total egal. Du lebst doch dann in deinem ewigen Leben auch nicht hier. Außer du glaubst an Wiedergeburt.
Nee, aber ich glaube, es ist mehr das an ein Glauben, auch das auch an das Gute. Also ich glaube, es gibt ein gutes...
Das Gute siegt sozusagen.
Ja, ich glaube, es gibt ein gutes über das rein Physische hinaus. Zu sagen, ich glaube, die Welt... Also, jetzt sehr abstrakt, aber sich wirklich in diesem Kampf aus Gut und Böse in dieser Welt zu befinden, das Gefühl zu haben, das Böse gewinnt an jeder beschissenen Ecke. Also wir haben uns diese Woche über Dinge unterhalten.
Du wirst danach im Guten, du
wirst
wenigstens, dass im Jenseits irgendwie was Gutes dann passiert und das Gute gewinnt.
Ich hoffe, dass im Jenseits das Gute gewonnen hat und ich hoffe, dass das, was ich mache, sozusagen nicht nur ist, weil wenn ich das Gefühl hätte, es geht darum, wirklich physisch die Welt, also wirklich erfahrbar besser zu machen, hätte ich schon längst aufgegeben.
Schon zu frustrierend.
Weil das ist, haben wir alle keine Chance. Und die Leute, die Chance haben, sind die Arschlöcher, die die Welt schlechter machen. Nimm das Jeff Bezos, keine Ahnung. Oder wer auch immer. Armin Laschet. Oder wer auch immer so.
Ja,
so.
Das ist für die 8 eine sehr harte Erkenntnis für alle, die Enneagramm-Folge nicht gehört haben. Das wäre jetzt der Teaser dahin.
Ja. Genau, und dann ist, also, und aber ob das dann irgendwie, genau. Aber das hätte ich, glaube ich, schon vor 2 Jahren schon gesagt, dass es mir relativ egal ist, ob Selbstbetrug ist. Ich bin eine 8, aber... Oh mein Gott, ihr müsst, wenn ihr die Enneagramm...
Es ist so schön, wenn man Leute in Schubladen stecken kann. Jan ist aber selber in diese Schublade gestiegen, das müssen wir jetzt ganz kurz dazu sagen.
Wenn ihr diese Folge noch nicht gehört habt, die letzte Enneagramm-Folge, dann tut uns das leid. Das ist, sehr, sehr, sehr prägend. Es hat die letzten Wochen sehr geprägt. Aber ja.
Genau.
Aber jetzt, Hanna, jetzt kommen wir doch zu dir eigentlich, oder?
Ja, also es ist... es ist durch. Es hat... Erlösung findet für mich hier. Ich habe dieses Leben, hier und jetzt. Die Jahre, die ich habe, und ich habe keine Ahnung, wie viele das sind, aber irgendwie habe ich welche. Und alles, was an der Lösung stattfindet, findet da statt. Also alles, was so mein im Bewusstsein von mir und meiner individuellen Person als Hanna stattfindet. Und also wer die Erlösungsfolge gehört hat, weiß ja, dass ich da schon, glaube ich, einen relativ esoterischen Ansatz hatte von Erlösung. Und ich glaube, der ist da auch, hat sich jetzt nicht so verändert, wobei ich da das Wort esoterisch ja sehr negativ geprägt ist. Sehe ich so gar nicht. Sondern auch, also da nochmal angedockt auch an die Enneagramm-Folge, da haben wir ja am Schluss ja drüber geredet, wozu mache ich das denn überhaupt? Also wozu will ich überhaupt mein Muster rausfinden? Und ich immer sagen würde, ja, weil das meine Erlösung ist, mich aus diesem Muster, in das ich reingezwungen bin, aus irgendwie Kontrollängsten und sonstigen raus mich zu bewegen und freier zu werden in mir. Also nicht freier im Sinne von, ich kann machen und tun, was ich will, sondern eher so in mir und verbundener mit mir. Und auch ein Stück verbundener mit dieser Präsenz oder diesem Wesen, was überhaupt Leben hier ermöglicht. Also was überhaupt das ist, was Leben ist. Und ich bin aber, es hat aber vielleicht auch eben gerade so mit den letzten Monaten zu tun, für mich ist danach vorbei. Ich glaube, da geht irgendwas über. Also ich glaube, dass irgendwas von uns bleibt, irgendein Funke oder irgendeine Präsenz oder irgendwie eine Energie. Und da höre ich mir selber zu, das hat null wissenschaftlichen Hintergrund, keinerlei Beweise, keinerlei Quellen. Das ist einfach nur mein Bauchgefühl und dass irgendwie was ineinander übergeht. Und da kommt vielleicht, ich habe tatsächlich ein lustiges Glaubenskonzept. Mein Glaubenskonzept ist mittlerweile wirklich auch zu sagen, diese Abtrennung, die wir erleben, dass ich nämlich Hanna bin und mich komplett als Hanna wahrnehme und du Jan und du Pauline bist, dass das eigentlich ein Ausnahmezustand ist, den wir erleben hier auf dieser Erde. Wir erleben in unserem Leben einen Ausnahmezustand von Getrenntsein. Und ich glaube, dass das alles wieder ineinander übergeht, wie Energie halt auch ineinander übergeht. Und dass ich mich nicht mehr nach dem Tod als Hanna wahrnehmen werde, das ist dieses Bewusstsein. Und das macht mich sehr traurig. Also da gibt es wirklich auch eine große Traurigkeit darüber, dass das so ist. Auch mit den Menschen natürlich in meinem Umfeld, die gestorben sind. Das geht mir auch gleich kurz ein bisschen nah. Und ich habe das aber gemerkt, ich habe dieser Community zugeguckt, und das ist vielleicht fast zu konkret, dieser Zwillingsbruder, der gestorben ist, ist ja auch eine sehr evangelikale, genau. Und dann habe ich danach zugeguckt, was so rüberkam von denen, und das war ja so unglaublich viel Feiern und wir sehen ihn wieder und über alles, und ich wünsche denen das wirklich von Herzen. Und gleichzeitig habe ich habe ja auch Tod erlebt in den letzten Monaten, und ich merke, ich bin ein bisschen froh, dass ich das nicht mehr glaube, weil ich kann das angucken und mir sagen, nein, ich verabschiede mich von dieser Person.
Dass der Abschied auch wirklich vollzogen wird und man sich nicht probiert zu distanzieren durch diese Leere.
Ja, genau. Ich muss das auch in mir nicht aufrechterhalten, dass ich den wiedersehen werde und dass ich dafür irgendjemanden loben muss oder irgendwie was, sondern Ich weiß, es ist ein Abschied und es tut scheiße weh und es ist super unangenehm, sich mit dieser Endgültigkeit auseinanderzusetzen. Mhm. Die kennen wir nämlich nicht. Es gibt es nicht. Alles ist immer irgendwie noch machbar in unserer Welt. Und das ist eben nicht mehr wieder machbar. Und ich glaube manchmal, also das, genau, ich finde das eine total harte Erkenntnis, auch sich nochmal selber dann, auch zum Beispiel damit auseinanderzusetzen, ach scheiße, mir stehen eventuell gar keine 80 Lebensjahre zu. Das denke ich nur, dass ich das Recht drauf hätte. Und bei mir vielmehr jetzt so diese Denke auf einmal ist zu sagen so, ach so, nö, das ist schon, irgendwo steht das wahrscheinlich schon fest, wie lange ich irgendwie leben werde oder so. Aber das ist jetzt keine Ungerechtigkeit, sondern das ist einfach so. Das ist so.
Das heißt aber, diese Lösung ist schon mehr als nur, also zuerst habe ich kurz gedacht, das klingt so wie so eine emotionale Erlösung, aber das ist schon noch mehr, da gibt es schon, also.
Das ist Persönlichkeitsentwicklung, glaube ich, in ganz großen Zügen.
Das klang jetzt bei dir schon auch sehr, also die ist so ein bisschen metaphysisch schon auch Erlösung.
Vielleicht. So ja, doch, durch dieses auch diesem anderen, dieser anderen Präsenz da drinnen zu begegnen und da in eine Verbindung zu kommen, auf jeden Fall schon auch.
Dann sind wir vielleicht gar nicht so weit auseinander.
Ja, das könnte auch sein.
Ich gerade fast gedacht so.
Ja. Ja, aber also es wird irgendwie immer greifbarer und da ist ganz viel Traurigkeit dann auch mit da drin, sich von manchen Konzepten halt auch wirklich so zu verabschieden und zu merken, wenn man dann sich ganz konkret damit auseinandersetzt, ob man das daran dann noch glaubt, zu merken so, ach so, nee, mache ich gar nicht. Das, ne, so wie du, Pauline, gesagt hast, so, nee, eigentlich kann ich mir das nicht so richtig vorstellen, dass ich den Menschen wieder begegne. Und dann aber halt zu so sagen, okay, was glaube ich denn dann? Und was ich daran schön finde, ist, dass ich jetzt das Leben total kostbar finde. Also kennt ihr, ich weiß nicht, ob ihr das so früher geglaubt habt. Früher war wirklich mein Glaube, diese 80 Jahre muss man jetzt irgendwie hinkriegen, aber die muss man ziemlich gut hinkriegen, da muss man sich echt zusammenreißen, damit danach die Ewigkeit gut ist. Und das hat sich so diametral umgedreht zu, ey nee, wartet mal kurz, Leute, das ist alles, was ich hab. All das, was jetzt stattfindet, ist alles, was ich hab. Das heißt, das Leben leben. Darum geht's. Und da geht's jetzt gar nicht für mich darum, so viel wie möglich erleben oder keine Ahnung, alles machen, was man möchte, aber schon irgendwie so zu gucken, dass man mit sich stimmig lebt und mit dieser Welt irgendwie zurechtkommt und da drin sich entwickelt und jetzt auch nicht über Jahre irgendwelche Dinge macht, die man hasst und furchtbar findet oder so. Mhm. Also, wisst ihr, was ich meine?
Ja, ja, total. So, ja.
Das, also da schon präsenter im Hier und Heute zu leben und zu sagen, ach so, kann ja auch sein, dass ich gar nicht noch 40 Jahre lebe oder so, sondern vielleicht sind es auch nur 10. Was würde ich denn damit den 10 machen, wenn ich die noch hätte?
Für mich ist es auch, dass ich mir vornehme, halt die Sachen bewusster wahrzunehmen, weil mein Leben hat ja eigentlich viel Gutes und oft warte ich noch auf irgendeine Phase.
Ja, dass es endlich gut wird, ne?
Genau, und ich weiß aber nicht mal genau, was ich von dieser Phase, die dann Gutes erwarte. Aber in Wirklichkeit wird, also mein Leben sich sicherlich immer wieder ändern, aber ich kann immer nur den Moment oder die Phase gerade genießen, die ich habe, so, ne? Und dass man, also klar, wir genießen es auch so, aber dass ich mir das irgendwie noch bewusster mache und noch weniger so nach vorne irgendwie
in so einer
Warteposition
bist.
Aber das hat auch viel was mit beruflicher Perspektive zu tun, oder zu sagen, so dieses, wann bin ich dann, wenn ich sozusagen, wann bin ich an dem Punkt, wo ich sage, jetzt erfülle ich den Sinn meines Lebens mit meinem Job. Mhm. Also weil, also gar nicht, ich meine, wir alle, keine von uns ist in einer Karriere, wo die Person, sagen wir mal, irgendwo in einem Büro absitzt, so, ne? Sondern wir sind alle irgendwie, dass wir einigermaßen frei uns suchen, was wir machen wollen und damit irgendwie unser Leben auch, also Teil irgendwie unseres Lebenskonzepts verwirklichen. Mhm. Und ich finde das, also ich muss sagen, dass ich probiere immer wegzukommen von diesem, ich muss das Beste aus meinem Leben machen Ding, weil ich mir denke so, oh mein Gott, den Druck halte ich nicht aus. Sondern wirklich einfach sage so, jeden Tag neu aufstehen, einen Schritt in die richtige Richtung machen. Mhm. Und nicht zu wissen, ne, wie lang ist der Weg, aber einfach zu sagen, ich gehe den Schritt in die richtige Richtung, wie ich denke, wie ich sie wahrnehme und ich habe irgendwie das Gefühl, eine Richtung gefunden zu haben und einfach zu sagen.
Ja, und die Frage wäre ja, Jan, was ist denn das Beste aus deinem Leben machen? Also ist es das, wo du am meisten Geld am Schluss auf dem Konto hast oder ist es das, wo du am meisten erlebt hast oder das, wo andere dich am meisten bewundern für dein Leben? Also
genau,
schon alleine das ist
ja
eine super individuelle Frage, die aber auch interessant ist, sich zu stellen. Was ist das eigentlich?
Ja.
Ja, wir sind so ziemlich durch die Themen. Also doch echt? Eine, naja, ich habe eine noch, die mich auf jeden Fall auch beschäftigt. Und zwar, inwiefern glaubt ihr an eine Wirksamkeit Gottes auf dieser Erde? Du hast ja am Anfang vorhin noch gesagt, dass du das angenehm allmächtig findest, fand ich eine schöne Wortgruppe. Und allmächtig hat ja was mit wirksam zu tun, oder?
Ja, oder auch mit, also.
Macht er noch was hier?
Mit Potenzial hat das was zu tun, aber nicht mit der macht was, glaube ich, sondern der könnte.
Ja, toll, ne? Was habe ich denn jetzt davon?
Ne, gar nichts, aber Gott, ich glaube, Gott existiert nicht für dich, würde ich sagen. Gott existiert nicht, um dir das
Wie, ist nicht mein egoistischer Gott, der mein Leben besser macht?
Nee.
Das habe ich aber anders beigebracht gekriegt.
Ja, genau, das ist wirklich echt, weil das, da könnte ich nicht mehr hin, also ich könnte nicht mehr zu einem wirkmächtigen Gott kommen, zu einem, okay, der hingeht und jetzt, ja, die ganze Zeit die Welt rumschraubt, weil ich dann immer denke, also dieses Thema Mission ist wirklich ein Thema, wo ich jetzt viel, also zum einen, weil ich jetzt irgendwie gerade sozusagen in einem gewissen Kontext eine Auseinandersetzung dazu mitbekomme, zu diesen Fragen nochmal, dann, sozusagen es beruflich Menschen kennenlerne oder in meinem Umfeld habe, die teils jetzt irgendwie so eine Sachen machen oder da irgendwie nochmal so Sachen so in die Richtung gehen. Dann habe ich diese Woche einen Podcast gehört, weil ich mich nochmal beschäftigen wollte mit Finanzierung von Spendenfinanzierung und sowas, weil ich, das ist eine, die Folge, die ich immer noch gerne mal machen würde, aber die wirklich, wo ich in zwei Gesichter schaue, die wirklich sagen, was? Wir schlafen ein dabei so. Genau, also die Folge, die ich immer noch mal machen, das ist die Folge, die ich immer noch mal machen würde. Aber genau deswegen habe ich dazu eine Podcast-Folge gehört von einem Missionar sozusagen, der darüber geredet hat, über seine Finanzierung seines Missionarsjobs. Und dann aber auch gemerkt habe, so von der Argumentation, dass ich wieder gemerkt, dass ich nochmal in diese Missionarsgeschichte reingekommen bin. Und dann habe ich das Gefühl, also wenn man in diesem Kontext drin ist, in diesem super evangelikalen, dann verstehe ich, oder in diesem sehr, sagen wir mal so, diesem Bekehrungskontext, dann verstehe ich, dass das Leben halt irgendwie immer dahin kommt zu sagen, ja, Gott möchte, aber Gott kann halt nicht, weil die Leute lassen sich so schwer bekehren. Und Gott muss mit uns, also wäre dann auch wieder aber Gott und die Menschen Hand in Hand, kämpfen sie dafür, dass die Menschen erreicht werden, um sich endlich zu bekehren zu Gott. Und ich denke so, also wenn das bei all der Scheiße, ich sag das wirklich immer wieder, ich habe mich diese Woche wirklich, also, weißt du, die Welt ist wirklich bis Rand voll mit Scheiße.
Ich habe gerade so eine schöne Schüssel vor.
Ja.
Die Welt ist eine Scheibe, bedeckt von Scheiße.
Genau. Und das ist wirklich rechts und links. Ich kann da irgendwie, wir haben über Flüchtlingspolitik diese Woche geredet, über Horst Seehofer wirklich, also wirklich und über viele Dinge. Und die Welt ist wirklich Sozialpolitik, Umwelt, Kriege, Hungersnöte, Kapitalismus. Die Welt ist eine Schüssel voll mit Scheiße. Und sich da dann hinzustellen und zu sagen, ja, was macht Gott? Er sendet Menschen nach Afrika oder irgendwo nach Südamerika, nach Süd, irgendwo. Er sendet Menschen, damit sie dort Spenden finanziert.
Bibeln verteilen.
Oder noch schlimmer, einfach leben und probieren, Menschen zu bekehren und die dann irgendwelche Kettenbriefe, ihre Rundbriefe nach Deutschland schicken und sagen, spendet mehr, weil diese Idee, wirklich dieses Weltbild, da könnte ich wirklich im Strahl in die Scheißeschüssel kotzen.
Und das ist noch, Marianne, das ist vielleicht wirklich so eine Frage, auch die ich am Schluss nochmal gehabt hätte und ich habe überlegt, ob ich die stelle oder nicht, aber vielleicht ist es gut, da nochmal drüber zu reden, weil es ist die Frage, wie stehen wir denn zur evangelikalen Welt? Und das hat was damit zu tun, was du gerade gesagt hast. Also, weil das, finde ich, ist eine Denke, die ich sehr, sehr stark aus diesem Kontext kenne. Und wenn das zu schmerzhaft wird, können wir das ja auch rausschneiden. Weil, ich meine, das ist uns ja auch, also ich habe noch eine Erinnerung, dass ich das irgendwann mal gehört habe, so, dass ich ja immer so aggressiv klinge oder so wütend klinge, wenn es um dieses Thema geht. Das hat mich damals dann auch echt beschäftigt, wo ich so dachte, ja, darf man darüber denn wütend sein oder nicht? Oder muss man eigentlich immer nett sein?
Dass du dir so eine Frage überhaupt noch stellst, aber da hängen noch die alten Geister drin.
Da unglaublich viel Erziehung und Sozialisation drin, genau. Und ich kann da voll anschließen an dieser Energie, die du hast, aber mit einem großen Abstand. Und das hat wirklich sich in den letzten Monaten bei mir nochmal verändert, wo ich ja immer noch lange gesagt hätte, nein, das hat seine Berechtigung und das darf auch irgendwie sein. Und da gibt's ja auch Menschen, die sich wohlfühlen. Und ich würde wirklich mittlerweile sagen, diese ganz krassen Evangelien, was auch immer das sein mag, ne, wir definieren es jetzt mal wieder nicht, aber ich finde, da gehört so Mission für mich rein. Ein gewisses Grad an Homophobie, auf Jesus hören, Gott redet in unser Leben und sagt uns, wo es lang geht. So, das sind so für mich diese Kontexte, die da reingehören. Und das ist für mich ein entmündigender Glauben. Und zum Beispiel dieses Ding, wenn ich das schon nur höre, Missionare, die Spenden kriegen und dafür in irgendeinem Land leben. Und ich folge auch noch Menschen, die das tun. Und ich merke, ich denke jedes Mal, krieg dein Leben auf die Reihe. Nimm dir einen Job. Verdiene Geld, lebe tatsächlich in der Welt unter Menschen wie andere Menschen, setze dich mit den Herausforderungen auseinander, die diese Menschen haben und sei dort wegen mir ein Vorbild. Aber ich finde, dieses Evangelikale bietet so viele Ausreden für Menschen, die in ihrer Persönlichkeit nicht stabil sind, die eine externe Erklärung brauchen, weil sie keine eigene Entscheidung treffen können, dass ich das nicht mehr gutheißen kann. Weil entweder kommen Menschen rein, die das vorher schon nicht gelernt haben und sie werden da drinnen noch mehr bestätigt, das nie zu lernen. Oder es nutzen Menschen aus, die halt da sehen, okay, cool, da kann ich eigentlich ziemlich gut meine Macht ausleben oder auch meinen Narzissmus, weil da ganz viele Menschen Antworten brauchen, die ich denen geben kann. Oder noch schlimmer, Menschen wachsen da drin auf und lernen es nie und stehen dann irgendwann bei ihren Therapeuten vor der Tür, weil sie was nachlernen müssen, was sie nie gelernt haben, nämlich eigene Entscheidungen zu treffen, einen Selbstwert in sich selber zu finden, mit ihren Schmerz umzugehen, mit ihren Gefühlen umzugehen, in Beziehung zu gehen, Konflikte auszutragen. Das sind alles Dinge, die für mich dort gedeckelt werden. Ich finde das mittlerweile furchtbar.
Und was daran so absurd ist,
ehrlich sagen.
Also man steckt ja so viel Zeit in sozusagen seine Entwicklung, ne? Also man beschäftigt sich ja eigentlich
viel mehr
mit sich selber als andere Leute. Wenn ich so an zum Beispiel meine Jugendzeit denke oder sowas, ne? Ich habe so viel Zeit in mich sozusagen gesteckt, die andere Leute einfach so gefeiert oder so haben, ja, sag ich mal. Und ne, so gesagt, das habe ich natürlich nicht ganz so formuliert, aber so ein bisschen, ne, ich investiere eher in was Langfristiges, durch arbeite an meinem Glauben und so weiter. Das ist ja nicht einfach nur, dass ich gedacht habe, ich baue sozusagen sowas Abstraktes, sondern ich habe ja schon an meinem Glauben irgendwie gearbeitet. Ich habe meine Beziehung mit Gott verbessern wollen. Aber ich habe so viele Bereiche, wo ich in meinem Leben nichts gelernt habe. Also ich habe in so viele Bereiche meines Lebens und ein bisschen investiert. Zu manchmal so alltäglichen Sachen, mit denen ich mich einfach nie beschäftigt habe.
Ja.
Also nicht nur Persönlichkeitsbildung, ne, aber wirklich alles Mögliche, wo ich überall auch hätte investieren können. Und was dann alles nicht passiert ist, weil meine ganze Zeit da reingegangen ist, immer das Gleiche zu hören, irgendwelche Bibelverse auswendig zu lernen. Also.
Und das Schlimme ist ja, diese ganzen anderen Bereiche, die hätten ja nicht geschadet, wenn es darum geht, einen Glauben zu haben.
Ja.
Also zu sagen, man kann diesen Glauben auch haben, man kann irgendwie das verfolgen oder nachverfolgen, irgendwie, was einen da zieht. Und das glaube ich nach wie vor. Ich glaube, da gibt es etwas, was uns zieht. So. Und ob das dann nun der Selbstbetrug ist oder eine übernatürliche Kraft oder der Herr Jesus oder was auch immer, keine Ahnung, so find's für dich raus. Aber sagen, es gibt da irgendwas, was uns zieht und man kann dem aber auch als Teil der Gesellschaft, man muss sich nicht aus der Gesellschaft abkoppeln, um das zu suchen. Ich glaube, dass es klar ist, ich glaube, dass einfach da an bestimmten Stellen dann so eine gated Community irgendwie geboten wird, wo es heißt, wir haben die Antwort, komm bei uns rein und du musst nicht weiter suchen und wir haben die Antworten, die Suche ist vorbei. Und dass diese Illusion zu bieten, das kannst du, also das kannst du niemandem vorwerfen, keine Ahnung, du würdest wahrscheinlich doch jemandem vorwerfen, Hannah, oder so, aber dann zu sagen so, also diese, ich verstehe, warum Menschen damit nicht klarkommen, dass du sagst, die Suche wird nie vorbei sein und dein Glaube hat viel mehr Chancen, wenn du das anerkennst, als wenn du zwischendurch probierst, irgendwas fest zu zementieren und sagen, aber hier gibt's doch die Wahrheit, hier ist sozusagen tatsächlich ganz abgerissen, abgeschnitten die Wahrheit, so ein Stück Kuchen hier vor mir. Mhm. Mein Problem bei der ganzen Geschichte ist, ich habe das Gefühl mittlerweile, ich müsste wirklich mir aktiv vornehmen, diese ganze Welt zurückzulassen. Ich habe ja eine Gemeinde so aktiv zurückgelassen, wo ich irgendwann gemerkt habe, ich habe zu einer einzigen sozusagen Gemeinde, einfach durch die Geschichte, die ich mit der Gemeinde habe, habe ich so eine Haltung wie du, Hannah, jetzt. Ne? Du kannst da wirklich mit einer großen Distanz drauf gucken und es ärgert mich wahrscheinlich, es ärgert mich immer noch, wenn ich bestimmte Dinge höre, aber es überrascht mich nicht mehr. Ich bin ja nicht mehr in einem Prozess, das ist abgeschlossen. Es ist so wie, jetzt muss man aufpassen, welchen Vergleich man bringt, weil es sozusagen, es ist abgeschlossen. Es
ja,
ist
einfach, ich wollte gerade sagen, muss ja keinen Vergleich
bringen. Aber sozusagen, es ist einfach abgeschlossen für sich und es ist da, es ist doof und ich kann Leuten probieren zu helfen, ich kann probieren zu sagen, die Auswirkungen, die manchmal geschehen auf Menschen, wo Dinge schlechter gemacht werden, kann ich probieren zu verhindern, aber ich muss da nicht den Kampf suchen. So.
Ja.
Und das Schöne ist, dass diese Welt, sozusagen diese evangelikale Welt, selten probiert, ernsthaft eine Rolle zu spielen in der normalen gesellschaftlichen Realität, in der ich aktiv bin, irgendwie mit meinem Beruf.
Man kann ja gut ausweichen.
Genau, deswegen kannst du den super ausweichen. Das Schlimme ist, wenn du mit Menschen redest, dass du manchmal feststellst, die Leute wissen das nicht, wie irrelevant das ist für den Rest der Welt. Das ist was ich mittlerweile probiere, was wirklich wie so ein Therapeut sozusagen manchmal das Gefühl habe, zu sagen, ey, das ist wirklich nicht relevant. Die Welt da draußen, also das ist wirklich die Truman-Show. Du bist, die Welt da draußen ist... Geh durch die Tür, komm aus der Truman Show raus, da draußen ist 100-mal die Größe, millionenmal die Größe von der Welt und da gibt's genug zu tun. Und du wirst das da hinten, das wirst du nicht, du wirst dich nicht mehr, also wirst dich kaum daran erinnern sozusagen, das ist die Welt da drin, die wird dir unglaublich klein vorkommen, aus der du rauskommst aus der Blase. Aber das ist ganz schwer jemandem zu erzählen. Und ich habe das Gefühl, ich müsste die mittlerweile komplett zurücklassen, ich müsste aktiv mich abgrenzen und sagen, und das ist also... Als jemand, das natürlich auch beruflich, ne, das ist wirklich ein sehr Jan-Problem. Dass ich sage, ich habe gerade so ein Gespräch, ne, also ich habe ja schon erzählt, das kann ich glaube sagen, ich arbeite im Christoval. So, und dann zu merken, so, das ist ein riesen Netzwerkjob und ich habe mich da schon noch mit Leuten unterhalten, wo es darum geht, was macht man danach. Und zu merken, ich bin jetzt mit meinen 30 an dem Punkt, ich habe jetzt zwei Arbeitgeber gerade, ne, Christoval und unserem Verein hier in Halle. Und zu denken, ich könnte jetzt reingehen, ich könnte jetzt mein Kapital, was ich gesammelt habe in der evangelikalen Welt, nutzen und da reingehen. Und ich merke aber, ja, aber wozu? Was kommt denn dabei raus? außer selbst, außer in sich geschlossene Wirkkreise um Bespaßung von immer älter werdenden Menschen. Und dann zu merken, so, oh, ich sehe da nichts mehr. Mhm. Ich sehe da nichts mehr für die Welt. Ich sehe nicht, dass da irgendwas für die Welt rauskommt aus dieser Welt. Und das macht mich so traurig, weil ich denke, die könnten so viel machen. Dann investiert doch eure Spenden. Also ihr habt doch geile
Spenden. Es gibt so viel Zeit, die investiert wird, so viel Geld, ja, die investiert wird, ne?
Ja, ja. Und alle so wenig, was dabei rauskommt. Jobs, Alter, die Leute, die Welt da draußen, die Leute sind davon, denken so, what the fuck? Ihr habt einfach Spenden, ihr habt einfach Menschen, die einfach dir einzelnen Job finanzieren und du kannst, und niemand kontrolliert, was du machst, du kannst tun, was du willst. Das ist Grundeinkommen. Da sind tausende Menschen, hunderte Menschen.
Das Konzept finde ich nach wie vor im Übrigen geil, weil ich so denke, ja cool, da kann eine Gesellschaft echt ein bisschen bestimmen, wo rein investiert werden soll. Ne? Ja. Also, dass das außerhalb von Gemeinde irgendwie noch niemand so richtig entdeckt hat, dass man einfach sagen könnte als Community, wir finanzieren
eine Stelle für
genau,
irgendwas.
Wir wollen, dass das und das passiert in dem und dem Stadtviertel oder zu dem und dem Thema. Mhm. Wir finanzieren dein Einkommen, bitte mach. Das verstehe ich immer nicht, weil das ist wirklich eine richtig coole Idee.
Aber ich denke, die können so viel machen in der Welt.
Ja, und auf der anderen Seite, Jan, ist ja auch zu sagen, gibt's bei mir so einen Impuls, dir zu sagen, ja, wie cool, dass du das jetzt noch entdeckst, weil das ist ja wirklich ein Dilemma. Also so wie auch mit der Musik, was du vorhin gesagt hast, du kannst dich ja wie in dieser Extrawelt investieren, wenn du da aussteigen willst, verlierst du fast alles.
Ja.
Du verlierst Freundeskreis, du verlierst vielleicht deine Hobbys, du verlierst den Teil, wo du Kompetenzen einbringen konntest. In der restlichen Welt kann man mit diesen Kompetenzen zum Teil nichts anfangen, also außer du hast da was geleitet oder so. Und das ist irgendwie auch, also auch das ist ja so ein krass, ne? Also, dass das so abgekattet ist von der restlichen Welt. Und was ich jetzt innerlich gerade, ich habe nochmal überlegt, so, boah, krass, warum bin ich da so hart oder so scharf? Und ich glaube, ich höre viele Podcasts und es schwappt eben momentan doch ein paar Geschichten schwappen aus dieser evangelikalen Welt raus in die restliche Welt. Mhm. Und ich höre diese Geschichten und ich höre die Reaktionen dieser Menschen, die das hören. Mhm. Und dann merkst du, wie absurd das ist. Wie fassungslos die zum Teil dastehen, auch weil sie das menschenverachtend finden, was da passiert. Weil sie das komplett grenzüberschreitend verfinden. Und das sind Menschen, die haben nicht die Bibel gelesen, die haben eigene, also die haben Werte ganz anders gelernt. Und die können feststellen, dass es menschenverachtend ist, was da zum Teil passiert. Und wo du Geschichten hörst, was im Leben von Menschen dadurch kaputt gegangen ist. Und ich würde, glaube ich, manchmal sagen, das eine wiegt das andere nicht auf. Ich würde sagen, es passiert mehr Schaden durch diese Glaubensrichtung, als für Menschen Gutes passiert. Und das ist, glaube ich, für mich ein gutes Urteil dafür, wo ich so sage, ja, dann hat es die Berechtigung aus meiner Sicht verloren.
Das ist die Kampfansage. Jetzt müsst ihr ganz viel kommentieren, wenn ihr anderer Meinung seid. Ja, das gibt voll den Battle machen. Jetzt.
Ja, nur,
ich glaube nicht, weil ich bin da einfach raus. Nee,
ist ja wahrscheinlich seht ihr das auch nicht so anders, wenn ihr uns hört vielleicht.
Ich würde tatsächlich, also mich würde es eher interessieren, so wie geht es den anderen Leuten damit, die da raus sind? Ist das auch so oder gibt es da eher so, weil ich finde, wenn man so Podcasts hört, sind so diese ältere Generation, die ist dann immer wieder in so einer versöhnlichen Stimmung. Also da höre ich dann ganz oft wieder Stimmen, ja, aber wir finden unseren Weg darin zurück oder wir können das und das wertschätzen oder das und das muss man gutheißen oder so und so. Und das würde mich schon so bei den HörerInnen auch interessieren. Wie seht ihr das denn? Seid ihr da noch verbunden? Findet ihr da eigene Wege? Ich finde es ja bei manchen Menschen schon erstaunlich, wo ich so sage, also die da ihren Weg drinnen noch finden, also die da sogar drinnen bleiben in diesem Kontext. Und trotzdem, also wenn wir uns unterhalten, ganz viele Übereinstimmungen haben, wie wir Dinge sehen. Und ich so denke, krass, wie kriegt man das denn eigentlich hin? Das finde ich schon, und es fällt mir auch nicht leicht, das so krass zu sagen, also weil da immer noch Menschen sind, die ich schätze und die ich auch, also die ich total gerne mag und auch als Menschen schätze, also auch nicht sagen kann, die sind dumm und blöd oder so, das würde es ja leichter machen. Aber ich kann das nicht mehr.
Mm-mm. Pauline, du hast die Frage noch nicht beantwortet, oder?
Pauline, evangelikaler Kontext.
Ich weiß nicht, ich denke halt immer mehr an meine konkreten Erfahrungen oder so und ich habe halt, wenn ich dann halt an die ganzen Leute denke, die mir viel Gutes getan haben. Ich glaube, was du abstrahiert gesagt hast, Hannah, finde ich auch. Aber irgendwie sind das so zwei Schienen. Also ich denke an Menschen, denen ich dankbar bin und denen ich auch irgendwie gerne mal wieder begegnen kann und würde aber halt die Inhalte oder die Strukturen oder so jetzt selber nicht mehr machen in meinem Leben. Also ich würde glaube nicht, dass ich nochmal so richtig dahin zurückgehe. Und wenn dann halt nur, wenn es divers gedacht ist, also wenn ich anders sein kann, wenn das okay ist, dass wir unterschiedlich sind, dass unterschiedliche Sachen gepredigt werden oder so. Und sonst werde ich wohl nicht mehr dahin zurückgehen. Möchte auch, wenn ich mal Kinder kriegen sollte, möchte ich keine Kinder da drin erziehen. Also sowas denke ich dann halt auch ganz oft. Ne? Ich möchte das nicht so machen. Also möchte irgendwie, also ich finde das mit der Gemeinschaft cool. Das meinte auch vor kurzem jemand zu mir, der hat auch nicht mehr geglaubt. Wenn man so Kinder zum Beispiel hat, dann ist es ja auch cool, in so einer großen, so ein bisschen, was Hannah vorhin auch gesagt hatte, ne? In so einer großen Community zu sein, was man sonst oft nicht hat. Also wenn man kann auch irgendwo anders sich engagieren. Es gibt auch andere Communities, aber die meisten Menschen haben dann keine Gruppe von 50 oder 100 Leuten, wo sie zugehören, ne? Und das ist natürlich cool, aber kann mir das irgendwie gerade nicht vorstellen mit, also, weiß nicht, muss ich irgendwas anderes suchen, wo ich dann mit meinen Kindern hingehen würde.
Es gibt das auch wirklich, also diese Form zu sagen, wir machen eine Veranstaltung, da gibt es irgendwie auch so ein Input in irgendeiner Form, da gibt es Musik, die ist begeistert, die ist modern auch von der Form. Und das aber mit, sagen wir einfach mit nicht-evangelikalen, sondern mit, sagen wir, glaubenssuchenden Inhalten, bin ich verrückt, wenn ich sage, sowas gibt's irgendwie nach wie vor nicht. Weil ich meine, also wo bleiben die Leute, die einfach eine evangelikale Gemeinde ohne das Evangelikale machen, so?
Ich weiß, wo es das gibt. Ich habe eine Idee. Und zwar in Bayern die evangelischen Kirchen. Das ist ein ganz verrücktes Phänomen, weil in Bayern ist so katholisch, dass es nur ganz wenig evangelische Kirchen gibt. Und die sind schon immer viel fitter gewesen, als ich das je hier in meinem Kontext in evangelischen Kirchen erlebt habe. Und die haben ganz oft auch Lobpreis gemacht und Lobpreislieder gesungen und dann aber auch wieder Liturgie gehabt. Also die hatten diesen ganzen, die sind dann manchmal auch, also ich habe halt ein Jahr lang in Bayern gelebt und da habe ich das erlebt, dass die zum Teil dann auch in die freikirchlichen Gottesdienste gekommen sind, da aber ganz vieles total merkwürdig fanden, aber halt so die Musik irgendwie cool fanden. Und dann gab es da Auseinandersetzungen dazu. Und dann haben die wieder ihre eigenen Gottesdienste gemacht und auch coole Jugendgottesdienste und sowas gemacht. Und da hast du das schon. Ohne den evangelikalen Kontext. Ich weiß nicht, wie es heute aussieht. Das ist halt wirklich ewig her. Also es ist wirklich 20 Jahre her, dass ich da war. Aber da würde ich sagen, habe ich das so erlebt. Das wäre so eine Form, glaube ich, die fände ich sogar heute vielleicht ganz schön. Wobei, weiß ich nicht. Aber doch. So zum ab und zu mal hingehen und eine schöne Gemeinschaft, gute Musik hören. Ich brauche halt immer so einen intellektuellen Austausch. Ja. Und das weiß ich auch nicht genau, wie fair der da gewesen wäre. Aber das, ja.
Ich glaube, das Konzept Predigt in der Form, also wie es funktioniert, das ist halt durch für mich. Also das merke ich, wenn ich Andachten höre, dass ich merke, so es ist halt einfach sehr belanglos. Und irgendwie denke ich, okay. Also, ja.
Letzte Predigt, die du gehört hast, Jan? Kannst du dich noch erinnern?
Na, was heißt Predigt? Also Andacht?
Na, okay, Andacht. Hörst wahrscheinlich.
Ich höre ab und zu mal Andachten einfach. Also, weil ich, beruflich sozusagen. Ich habe ja sogar Andachten, ich mache ja sogar Andachten.
Krass.
Sozusagen, ne? Also, ich setze mich hin und lese dann so einen Bibeltext.
Ja, okay. Und was dann, war der letzte Bibeltext, den du genommen hast für eine Andacht?
Philippa 3, 8 bis 16 und 8 bis 13.
Philippa nimmt man doch immer nur die Geschichte von diesem Typen, der da irgendwie das, Thema, nicht das verstanden hat und sich dann taufen lässt.
Das nächste Christabel ist der, Philippa-Brief.
Ja, meine ich doch, Philippa-Brief.
Nee, du meinst den...
Du meinst die Geschichte aus der Apostelgeschichte,
den
ne?
Kämmerer.
Ah, das ist Apostelgeschichte? Ja. Ach, seht da. Wow, ich bin schon richtig unwissend.
Ja, du bist richtig draußen, voll.
Nee, Philippa-Brief ist echt irgendwie auch... das ist irgendwie so zu lesen und ich merke so, ja, und ich muss dann jedes Mal, ich habe auch ewig, dafür, dass ich in 5 Minuten Input sozusagen davor bereite, brauche ich ewig, mir vorzubereiten, eine Stunde locker mindestens. Und da ist der Anspruch nicht hoch und so, ne? Aber einfach sozusagen zu sagen, ich lese den Text und ich probiere irgendwie... was für mich irgendwie dazu finden, so. Also nicht, dass ich irgendwie da irgendwas mit mir anspricht, aber zu sagen so, das nicht so wie einen Glückskeks zu behandeln, das braucht Zeit mittlerweile.
Und
ich könnte, glaube ich, eine Predigt würde, also wenn ich, also ich müsste diese Zeit, glaube ich, könntest du hochrechnen. Eine Stunde pro 5 Minuten würde ich mittlerweile locker ansetzen. Wenn ich eine halbe Stunde irgendwo predigen müsste, was wäre das? 6 Stunden?
Ja, aber das ist, glaube ich, auch realistisch. Das ist auch realistisch,
glaube ich. Ja, das wäre, glaube ich, und das wäre sozusagen bei mir, wäre wenig, da würde sehr viel, sagen wir, formale Aufbereitung so reingehen, im Sinne von, wir müssen irgendwie miteinander arbeiten, wir müssen irgendwie in Interaktion kommen, ohne dass ich irgendwie groß theologische Ahnung hätte, so, das muss man einfach sagen.
Ja. Pauline, bei dir, letzter Bibeltext?
Naja, ich war ja letzte Woche in der Andacht.
Haha.
Aber gab es da einen Bibeltext wahrscheinlich, habe ich vergessen. Also,
was war die Quintessenz?
Das kann ich nicht sagen. Ja. Es gab dann halt so einen bestimmten Anlass, so und den Anlass habe ich mir gemerkt, aber sonst, ich kann auch nicht mehr sagen, welche Lieder wir gesungen haben. Kann ich wirklich nicht sagen, ne.
Hannah, ihr müsst mich nicht fragen, ich kann mir ja nichts erinnern. Ich habe keine Ahnung, wann ich die letzte Predigt gehört habe. Und der letzte Bibeltext, der mich beschäftigt hat, ist dieser Text mit dem Zieht an den neuen Menschen. Weil mich das nochmal so zum Thema Erlösung irgendwie beschäftigt hat und was das heute für mich bedeutet. Genau. Nein, ich habe einen Podcast gehört über die 99 Schafe und das eine Schaf, was gefunden worden ist. Kurze Werbung, Gott ist links. Das ist ein ziemlich cooler Podcast gewesen, weil es da auch so um Umgang mit Diversität heute umgeht und was uns dieser Text eigentlich heute sagt. Das war ganz spannend.
Ah, ging es da um dieses Black Lives Matter?
Ich glaube, das haben die da nicht gebracht. Das habe ich dann später nochmal dazu gelesen. Aber ja, zu einem ähnlichen Fazit sind die halt auch gekommen. Genau. Das war der letzte Bibeltext, zu dem ich sowas wie eine Auslegung gehört habe.
Ich glaube, ich könnte heutzutage eine 40 Minuten evangelikale Predigt, die würde mich so wütend machen. Ich würde da sitzen und ich würde wirklich mir über das, also ich sag mal, das sprichwörtliche Messer in der Tasche bei mir aufgehen. Die Idee, dass ich hier 40 Minuten lang mir das anhören muss, das ist so Reich Ranitzky, hinter diese legendäre Rede hier, wo er den Fernsehpreis ablehnt und sagt irgendwie, es ist irgendwie auch eine Schande, dass ich mir das jetzt hier 4 Stunden lang anhören musste. Und ich glaube, Marcel Reich-Ranitzky, dieser Name, würde ich mir den wirklich in meinem Kopf die ganze Zeit, ist es auch, also ich lehne ja, diesen Preis
Frage
ab
wäre
und
ja
das
auch, ist auch eine Schande. Niemand würde dir da einen Preis geben wollen, Jan, nein, und die Frage wäre auch, warum bleibst du 40 Minuten lang?
Genau, deswegen würde das würde mir nicht mehr passieren. Also ich glaube, mittlerweile würde ich in so eine Gemeinde, würde ich gehen, den Lobpreis machen und dann mir echt schon vornherein vornehmen, irgendwie ein Telefongespräch vorzutäuschen und dann irgendwie mich irgendwo auf dem Klo zu verdrücken oder so.
Nein.
Ja.
Da auch nicht mehr. Ja.
Ja, oder aufs Klo gehen und nicht mehr wiederkommen.
Mhm. Ja. Das wäre mal, ich würde draußen, das ging ja auch immer gut bei uns.
Das geht
man
wirklich
konnte
gut,
da
ja.
immer guten Kaffee dann draußen trinken und huch, habe ich es jetzt schon verpasst. Nein, aber ich habe das tatsächlich sehr selten gemacht. Diese Karte habe ich gar nicht so oft gezogen. Aber Eltern haben die da sehr oft gezogen. Ich muss mal nach meinem Kind gucken. Ja. Abschlussfrage. Was nehmen wir heute mit? Aus dieser Folge.
Jetzt sind wir so negativ am Ende gewesen, oder? Ich habe das Gefühl, zwischendurch war es eigentlich ganz angenehm.
War ganz positiv, ne? Aber jetzt gab es doch nochmal so einen Rant. Du denkst, ich habe noch Fragen vergessen, Pauline, ja?
Wahrscheinlich, worüber wir heute geredet haben.
Über den Heiligen Geist haben wir, glaube ich, nicht so viel geredet. Aber
nee, den haben wir irgendwie außen vor gelassen.
Ja. Hätten wir Sprachengebiet üben.
Also ich nehme mit, ich beantworte meine eigene Frage jetzt einfach mal zuerst.
Mach das mal.
Ich nehme mit, dass es da doch noch mehr bei mir gibt, als ich dachte. Also ich habe vorher wirklich gedacht, so da ist gar nichts mehr da. Aber ich merke so, dass da schon irgendwie immer noch so Transzendenz da ist und auch so eine Sehnsucht danach, dass davon wieder was zurückkommt. Und auch nochmal gemerkt, dass umso mehr ich diesen evangelikalen Kontext hinter mir lasse, sich wie wieder was öffnet, was da auch nochmal neu drüber nachdenken kann oder neu das nochmal für sich fassen kann. Aber ich nehme auch mit, dass ich, und das finde ich im Übrigen, das wollte ich eigentlich auch sagen, dass es so endlich absichtslos geworden ist, mein Glaube und meine Spiritualität. Das ist so großartig, es muss nichts mehr reißen, ich muss damit nichts gut machen, ich muss damit nicht mein ewiges Leben gewinnen und das finde ich sehr, sehr befreiend. Das ist einfach ein schönes, schön, wenn es das gibt in meinem Leben, wenn da so eine Spiritualität wieder kommt, aber es ist nichts, was ich auf Krampf herstellen muss und in die Hölle komme, wenn das nicht stattfindet. Finde ich was sehr Befreiendes. Das ist mir heute nochmal aufgefallen, so dass ich dachte, oh, ich lebe das Leben eigentlich gerade echt gern so, wie es ist, mit allen Unsicherheiten, die dadurch jetzt da dazugehören, aber ich finde das auch sehr schön. Genau. Was nehmt ihr mit?
Ich frage mich nach wie vor, ob dieses, wie es wäre, wenn ich wirklich alle Bande zur Evangelikalen irgendwie kappen würde in einem Jahr, wenn ich nicht mehr in dem Kontext bin und sagen würde, so, ich mache jetzt wirklich mal, also mal 2 Jahre wirklich mal alles so, nee.
Fasten, einfach mal fasten.
Ja, wirklich so, ne? Genau, also mal wirklich 2 Jahre evangelikal fasten und wie es mir danach damit ginge, also wie viel würde dann noch reingespült werden sozusagen, könnte ich dann bei allen Sachen wirklich, also könnte ich dann irgendwann entspannt sein, müsste ich dann nochmal 10 Jahre, so wie du jetzt eher sagen, wenn wir so sein, so, nee, stopp sozusagen, also könnte ich dann so einen Podcast einfach informativ hören oder würde ich dann, also müsste ich erstmal 10 Jahre lang wirklich, oh Mist, das ist evangelikal, schnell weg damit sozusagen, müsste ich dann allen möglichen Leuten auf Instagram folgen, weil ich sage, die haben irgendwie immer noch so einen Ansatz, das könnte dann Das ist gar nicht, weil die Leute evangelikal sind, aber weil die selber sich damit noch abgeben.
Auseinandersetzen, ja.
Also irgendwelche Instagram-Personen ja so, mit denen wir auch, wir hatten ja auch schon Gäste und Gästinnen von der Sorte, die sagen, die vielleicht selber gar nicht mehr das sind, aber die selber sozusagen mir das noch in meine Timeline spülen, irgendwelche Debatten auch und so, wo ich sage so, nimm das weg. So, das ist böse.
Ich spüle dir das auch noch in die Timeline.
Ja.
Ich poste manchmal so, ich glaube, das heißt Hello Deconstructionist oder Dirty.
Ja, Naked Dirty, Pastor oder sowas.
Ja, ja, genau, ja. Das stimmt. Das
und ja, so. Dirty Rotten Church Kids,
ja.
Church Kids oder so.
Ja, das finde ich cool und sowas, aber da zum Beispiel merke ich, das ist einfach mit so, ja, ja, kenne ich und so. Mm. Ich weiß nicht. Und ich, vielleicht müsste ich, aber das wird echt hart, weil ich dann wirklich auch Leuten sagen, also Leuten, denen ich, die glaube ich jetzt, da müsste ich glaube ich so einen neuen Glauben sagen, also müsste glaube ich übers Ziel hinausschießen in meinen Glaubensbekenntnissen, um den Leuten zu zeigen, nee, lass mal entweder mich als Mensch oder halt gar nicht so. Aber eigentlich gibt es so ein paar Sachen, die ich noch wahnsinnig gerne machen würde, so, und ich weiß nicht. Also ich weiß noch nicht, wie ich damit nächstes Jahr irgendwie weitermache mit dieser Welt. Und dann bin ich tatsächlich vielleicht doch nicht, also lustigerweise, dein Fazit hast du, glaube ich, vor 2 Jahren auch schon gesagt, dieses, da ist doch noch mehr als gedacht.
Echt?
Mein Fazit von, ich suche da weiter nach der Form sozusagen. War auch schon da? Wahrscheinlich auch vor 2 Jahren so ungefähr. Jetzt ja die spannende Frage, Pauline, was ist dein Fazit und war, ist es das gleiche wie vor 2 Jahren?
Ich bin ja nicht gut im so schnell Fazit ziehen und ich glaube, darum ist nicht nur das Fazit aus der Folge, aber ich glaube, was mich gerade beschäftigt, ist ja sozusagen die Frage nach dem Sinn im Leben, ob ich jetzt einen Sinn finden muss oder nicht. Ich glaube, das ist das, was mich beschäftigt, ob ich jetzt einfach mich damit zufrieden geben kann, gar keinen Sinn zu haben. Also ich kann auch was Gutes tun, aber nicht mal irgendwie Gutes tun als Sinn zu haben, weil mich das so, also das so unter Druck gesetzt hat, also nicht weniger als mein Glaube, also Gutes zu tun, finde ich, ist mir auch mit meinem Glauben nahegebracht worden. Und ob ich einfach mich von allem befreie und ob ich mir das vorstellen kann und ob das gut ist oder nicht. Einfach nur zu sagen, ich lebe wirklich jeden Tag für mich und meine Liebsten und für wen ich sonst leben will. Also ich kann mir das aussuchen, aber ich habe nicht die Verpflichtung, irgendwas Gutes zu tun und auch nicht irgendwas, also Religiöses auch nicht. Das ist, glaube ich, das, was mich so in diesem Sinne beschäftigt. Kann ich völlig sinnfrei leben.
Puh, tiefe Frage zum Abschluss. Ja, ich würde wirklich gerade super gerne in eure Gehirne gucken, was euch so durch den Kopf geht. Ich fand es sehr spannend, unser Auf und Ab in dieser Folge und vielleicht auch an manchen Stellen gar nicht so einfach verdaulich. Würde mich interessieren, würde uns interessieren, lasst uns gerne Kommentare da, schreibt uns auf Instagram, am liebsten auf Instagram, dann haben wir es zentral, aber wir gucken auch ab und zu mal bei Facebook vorbei. Genau, und lasst uns eure Gedanken da, wie es vielleicht euch geht mit eurem Glauben und wo ihr da steht und vielleicht auch, was euch angegriffen hat von den Sachen, die wir gesagt haben oder was euch vielleicht auch ganz vertraut war.
Oder ermutigt hat.
Oder ermutigt hat, genau. In diesem Sinne, euch noch eine gute Zeit, wo auch immer ihr gerade seid und danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.